Die Bayern verlieren jetzt schon gegen Werder Bremen. In Köln sieht's gar nicht gut aus. Und ich war bei der Premier League, bei Arsenal gegen Crystal Palace. Es war einiges los. Und ich bin froh, dass ich all das mit Jana Wosnitzer endlich mal wieder, Jana Wosnitzer, heute besprechen kann. Bitte halte die Fluchttore und Rettungswege frei, denn jetzt kommt Coppa TS.
Coppa TS, heute mit Jana Wosnitzer.
Und da tanzt sie schon. Da tanzt sie, Diana. Viel zu gut drauf. Viel zu gut drauf für morgens.
Genau, nach müde kommt doof, ist bei mir das Motto.
Ich wollte gerade sagen, du bist doch, glaube ich, die müdeste Person Deutschlands, oder? Also immer, wenn ich mitbekomme, wie dein Wochenende so aussieht, NFL machst du ja bei RTL, das wissen wir natürlich alle. Und das geht ja immer bis tief in die Nacht. Also das, was wir manchmal, ich als NFL-Modefan, nämlich ein Spiel gucke ich meistens pro Saison, das ist der Super Bowl, das hast du ja gefühlt jedes Wochenende, dieses bis 3, 4, 5 Uhr wach bleiben. Und wann gehst du ins Bett?
Ja, jetzt gerade sind ja Playoffs, tatsächlich sind es jetzt im Moment doch eher so 6, 7 Uhr.
Boah. Mhm.
Wahnsinn. Mein Rhythmus ist komplett zerstört, Tommy, wirklich. Ich weiß gar nicht, welcher Tag ist, welche Uhrzeit, keine Ahnung.
Aber wie alt bist du jetzt nochmal, wenn ich fragen darf?
Schlanke 30, danke der Nachfrage.
Ja, komm dir dann manchmal, wenn du dann mit der Bahn aus Deutz, wo er RTL sitzt, nach Hause fährst, selbstverständlich, kommen dir ja manchmal Freunde von dir entgegen, die gerade vom Feiern kommen? Ist das schon vorgekommen, die gesagt haben, ja, ne, jetzt kannst du auch noch mit uns mittanzen hier?
Ja, tatsächlich wurde schon mal jetzt so samstags in den Playoffs, habe ich eine Nachricht bekommen, so um 3 Uhr, komm doch gleich noch vorbei, die Karnevalzeit geht ja so langsam los, ne? Aber das ist ja dann, also um 3 Uhr brauchst du ja nirgendwo mehr hin, ne? Weil das schaffst du ja nicht mehr. Das kriegst du ja nicht mehr aufgeholt und wenn, ist ja die große Gefahr, übers Ziel hinauszuschießen.
Total.
Und das habe ich mich noch nicht getraut.
Bei dir gibt's ja auch so die große Gefahr des Overloads von Sport. Hast du das manchmal schon, dass du einfach, also kannst du, jetzt mal unter uns, hier hört ja keiner zu, bist du noch emotional, wenn du Sport guckst, weil du bist ja, das weiß ich ja von dir, ein krasser Sportfreak, liebst das, fieberst bei allem total mit, wird das sukzessive dann weniger, wenn man so viel sich mit Sport beschäftigt?
Nee, das nicht, tatsächlich nicht. So sportmüde, das bin ich nie, aber ich bin manchmal frustriert, dass ich es nicht mehr alles schaffe zu konsumieren. Weil an dem Punkt bin ich tatsächlich mittlerweile. Also ich habe zum Beispiel einen Doppelpass gestern klassisch verpennt, weil ich halt um 7 im Bett war. Ja. Und ich habe mich so geärgert. Ich so, oh Mann, jetzt habe ich einen Dopa verpasst mit Hostel. Erstmal Podcast angehört dann. So das habe ich. Aber ich habe gestern irgendwie, bevor ich in den Sender gefahren bin, habe ich Haie noch geschaut, die irgendwie wieder ärgerlich verloren haben. Da bin ich mit schlechter Laune erstmal bei RTL aufgeschlagen und die auch alle so, was ist denn mit dir los? Also das habe ich gar nicht. Emotional bin ich immer noch.
Aber es ist wirklich viel. Es ist wirklich viel Sport und wenn man sich mit Fußballprofis unterhält, sogar die sagen auch dir manchmal schon unter der Hand, boah, Champions League, ich guck das gar nicht mehr. Ist alles zu viel. Das ist schon, das ist schon interessant. Und da müssen wir aufpassen. Also ich mache mir mittlerweile wirklich so einen Stundenplan für die Woche, was ich so gucken will und was nicht. Es ist einfach wirklich zu viel, Jana. Es ist zu viel.
Ja, aber umso schöner, dass wir dann quatschen können und uns quasi gegenseitig updaten können. Ich kann dir erzählen, was in der NFL passiert ist und du kannst mir erzählen, was in der Premier League so abgeht, weil die, bin ich ganz ehrlich mit dir, fällt bei mir gerade ein bisschen hinten über.
Aber du, es ist ein super Stichwort, denn die Premier League, ich war da, Jana. Ich war endlich mal bei der Premier League. Arsenal gegen Crystal Palace habe ich mir angeguckt.
War auch kein schlechtes Spiel, ne? Also ich habe es nicht gesehen, aber 5-0. Ich habe es mir dann halt,
Das ist ja wirklich besonders. Das ergab sich so, es war nicht dieser typische Fußballbesuch, den ich sonst so mag, ne? Also in einer Kneipe sitzen, mit der Bahn dahin fahren oder zu Fuß und dann noch in einer anderen Kneipe sitzen und dann irgendwo auf einem roughen Platz sitzen und rumgrölen und so, sondern es war diesmal ganz anders, weil ich war auf Einladung von Kai Havertz. Das wollten wir immer mal machen, dass ich da mir mal ein Spiel angucke und wir danach so ein bisschen quatschen können und so. Und dann hat sich das jetzt einfach mal ergeben. Und dementsprechend war es einer dieser Fußballbesuche, ne, der auch schön war, aber natürlich, da sitzt du da in der Box. Dir wird der Arsch hinterhergetragen und so. Es war alles ganz, ganz, ganz aufregend, auch in der Hinsicht, aber es war natürlich nicht dieser typische englische Fußballbesuch. Aber es ist schon krass. Das ist nochmal eine ganz andere Welt irgendwie. Premier League ist nochmal größer, das bei diesen großen Vereinen, das Drumherum und so. Es ist so ein bisschen schade, dass das Emirates Stadium, wo Arsenal ja spielt, so relativ neu ist, dass ich dann auch einmal Fall die 500 Meter weiter nach links gegangen bin zum alten Highbury, um diese Atmosphäre nochmal zu spüren. Das ist im Bökelberg in Mönchengladbach ja auch so, dass da mittlerweile Wohnungen sind und so ist es beim Highbury auch. Da sind so Apartmenthäuser so ein bisschen in diesen Tribünen und so ein Park. Also das einfach nochmal so aufzusaugen, weil ich bilde mir dann immer ein, dass ich dann da jetzt irgendwas empfinde, irgendwas spüre und so. Das war auch so, weil mit der Arsenal-Mannschaft bin ich so groß geworden. Der 89er Jahrgang, die Mannschaft 2003, 2004 um Jens Lehmann, Sol Campbell, Senderos, Fabregas, Ljungberg, Henri, Viltor, Vieira, Bergkamp, diese ganzen Reyes, diese Mannschaft, die hatte nicht ein Spiel verloren in der Saison 2003, 2004. Und da war ich 14, 15 Jahre alt. Das ist einfach meine Sozialisierung, diese Truppe. Das war für mich einfach das Nonplusultra im europäischen Fußball. Und dass die da diese Saison gespielt haben, das habe ich mir dann nochmal so zu Gemüte geführt irgendwie und wurde dann auch melancholisch, weil das sind eben diese, das wäre wie, als ich das erste Mal im San Siro war, weißt du, das ist so, ich habe diese Fernsehtürme, ich musste unbedingt einmal in den Oberrang, weil ich diese Fernsehtürme unbedingt ganz aus der Nähe betrachten will, weil ich kenne die nur von FIFA 98 so und das ist so, das ist dann einfach so tief in dir drin, so Jugend einfach. Und als ich da im Highbury da in der Nähe stand, dann war das auch so. Dann sind wir halt rübergegangen ins richtige neue Stadion, ins Emirates. Und ja, war einfach ganz aufregend. Ne? War dann natürlich dieser VIP-Eingang da, weil ich da Gast war, dann in der Box. Und da ist mir was aufgefallen, was ich im Nachhinein erst, was total blöd war. Weil du machst ja nicht nur NFL, du machst nicht nur das hier, du hast nicht nur Doppelpass, du machst ja so viele Sachen. Du machst ja jetzt auch bei Let's Dance mit, Jana. Genau. Exakt, du machst bei Let's Dance mit. Und mit wem habe ich den Vormittag verbracht? Weil Anpfiff war ja schon um 12.30 Uhr englischer Zeit.
Jetzt bin ich gespannt.
Mit der Frau von Martin Odegaard, Helene Spilling, die Frau von Odegaard. Und die ist ein Riesenstar in Norwegen, weil die Tänzerin ist von Dancing with the Stars. So heißt es ja in allen anderen Ländern, nur bei uns irgendwie nicht. Und ich wollte sie eigentlich die ganze Zeit fragen, ob sie Tipps und Tricks hat, die ich dir mitteilen kann. Habe ich aber vergessen.
Oh
ja,
Mann.
Voll ärgerlich. Aber ich
die hätte ich gerne genommen, weil ich bin ultra aufgeregt.
Ja, weil ich hab mich das ganze Spiel halt mit dir unterhalten und dachte dann, ey, ich muss sie gleich noch fragen, damit Jana ein paar Tipps haben kann. Weil die ist da wirklich ein Riesenstar und eben nicht zuletzt durch dieses Format auch geworden. Und genau, in dieser Box war ich da und habe das Spiel geschaut. War ganz aufregend für mich, das mal so zu erleben. Früher wurde das Highbury ja Library genannt, weil es so leise ist. Und das ist echt so der englische Fußball, ne? Also wir haben es schon, also die Bundesliga ist schon geil. Das ist wirklich so Stimmung.
Hä, auch bei einem 5-0 jetzt? Ja, wollte ich gerade sagen.
Ja.
Und ich glaube davor, es lief ja jetzt auch nicht so gut, ne? Gerade bei Arsenal, oder? Also das 5-0 war jetzt schon noch wichtig, ne?
Genau, die haben so einen Negativ-Trend gestoppt. Es war aber einfach auch spielerisch, das mal zu sehen, ne? Dieses Niveau. Das ist schon krass, dass dieses, wenn du so einen Gabriel siehst oder einen Odegaard, wenn die dann, wenn es keine Lösung gibt, dass sie dann wirklich abbrechen und den Ball nicht verlieren und es ist nicht irgendwie blind nach vorne spielen, sondern dass es alles Hand und Fuß hat, alles folgt irgendeiner Strategie und das ist schon geil. Und was richtig bitter war, weil du darfst ja auch kein Bier mit reinnehmen zum Beispiel. Ne? Das ist ja alles so, selbst da oben bei den VIPs darfst du kein Bier draußen trinken, selbst da.
Ja, aber dann macht VIP ja gar keinen
eben.
Sinn, ne? Weil das ist ja der einzige
aber du
Vorteil.
Du kennst mich, ich bin da natürlich in der Halbzeit, habe ich schön drei Budweiser Volley genommen und bin dann direkt wieder raus zur zweiten Halbzeit und stand dann und saß dann da und irgendwann so gegen 88. Minute meldete sich dann so langsam die Blase. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und hat gekitzelt und ich dachte so, oh, so langsam müsste ich mal auf Toilette und dann sagt er so 6 Minuten Nachspielzeit, der Schiri, ich so, oh, fuck Leute, ey, ich platze gleich. Aber ich kann jetzt auch nicht hier bei so einem geilen Premier League Spiel einfach nicht gehen, aber kurz auf Toilette gehen. Und dann dachte ich, komm, die Toilette ist direkt hier auf dem Gang vor den Boxen. Ne? Ich gehe kurz. 30 Sekunden, ich renn da rein, ich gehe eine Minute, gehe ich auf Toilette, bin in der 92. dann ganz schnell raus, gepinkelt und bei Arsenal ist es so, ich weiß nicht, ob es nur in diesem teuren Bereich ist, auf jeden Fall haben die, ich weiß gar nicht, ob das das Fanradio ist oder keine Ahnung, auf jeden Fall wird das live übertragen über Boxen dann, wenn du auf Toilette bist, da überall, da kommentiert jemand, aber ein Arsenal-naher Mensch, das ist jetzt nicht irgendwie eine Radiostation von BBC oder so. Und dann habe ich vergessen, dass die Maya Martinelli eingewechselt haben, der ein bisschen Bock hatte und habe dann tatsächlich auf dem Klo 2 Tore verpasst.
Oh nein, ist das bitter.
Es ist so unfassbar, oder? Wirklich. Und neben mir stand auch jemand, der mich einfach nur angeguckt hat, hat mit dem Kopf geschüttelt. Und ich dachte, was hat er denn? Ach so, ja, er ärgert sich auch einfach nur, dass er die Tore verpasste. Es war unglaublich, ich bin wieder raus. Das kann doch nicht wahr sein. Es kann auch wirklich nicht wahr sein. Aber es war insgesamt wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Erlebnis, auch mal auf diese Art Fußball zu gucken, weil das natürlich, diese Boxen, das hat schon sowas von Wimbledon an sich, ne, da oben. Das ist schon nice.
Gibt's ja in London sowas wie eine Heimspielatmosphäre? Weil ich meine, da gibt's ja 12 Fußballclubs und hier in Köln ist ja schon so, wenn der FC spielt, also das kannst du ja gar nicht mitbekommen, ne, bei einem Heimspiel. Hast du das in London trotzdem irgendwie oder ist die Stadt dafür?
Ja, das war auch so, dass es kein typischer Fußballbesuch von mir war, weil ich bin auch mit dem Taxi zum Stadion gefahren. Das mache ich normalerweise natürlich auch nicht.
Boah, Tommy, aber das ist echt ein Fußballbesuch. Ja, den vergessen wir nach diesem Podcast.
Also ich darf nie wieder sagen, gegen den modernen Fußball. Nee, aber es war halt so, dass Anpfiff 12.30 Uhr war und ich war in London und war da noch frühstücken und dachte so, ey, ich muss ja auch irgendwas von London kurz mal sehen. Und dann habe ich so die Zeit ein bisschen aus dem Blick verloren und habe dann die Bahn angeguckt und dachte so, fuck, das dauert ganz schön. Und da muss ich irgendwie von da nach da, und hier muss ich noch umsteigen, scheiße. Dann habe ich einfach so ein Taxi mir gerufen. Und das ist ja irgendwie auch Kult, ne? Und das ist ja das Coole, man kann ja alles als Kult verbuchen in London. Dann sitzt du da in diesem großen Taxi und er sagt, wo will ich hin? Ich so, Emirates. Und er guckt so durch den Rückspiegel und sagt dann so, und was ist, wenn ich nicht will? Ich so, wie? Und dann geht er so ein bisschen runter, dann habe ich seine Mütze gesehen. Er so, zeigt so drauf, West Ham Mütze auf. Er so, ich fahr dich nicht zu Arsenal, hat er gesagt. Ich so, ja, bitte. Das war natürlich als Gag, ne? Ich so, ja, komm, los, gib Gas. Ja, okay, ist in Ordnung und so. Aber dann hat sich die ganze Zeit drüber lustig gemacht, dass da keine Stimmung sei und so weiter und so fort. Dann habe ich da rausgeschmissen. Und dann, je weiter du Richtung Norden gefahren bist, ne? Nord-London, da ist ja halt eben Arsenal und Tottenham. Und da hast du es dann gemerkt. Da waren dann die rot-weißen Schals. Okay. Ich dachte wirklich, ich bin irgendwie am Militärring in Köln und es ist gleich Heimspiel vom FC. Es war alles rot-weiß. Ja, das war schon cool, dann zu sehen. Dann siehst du die Pubs auch, dann siehst du davor alle stehen. Ist ja ein sehr internationaler Club. Richtig, richtig, richtig cool. Also normalerweise, wenn du irgendwie so VIP irgendwo bist, das kennst du sicherlich auch, wenn man mal irgendwo eingeladen ist, so, ab jetzt tu nicht so, dann denkt man ja oft als Fußballfan wie wir, boah geil, ich wäre jetzt ganz lieber, ehrlich gesagt, lieber in einer anderen Kategorie, ein bisschen wo Stimmung ist und so. Aber da dachte ich wirklich, ist schon ganz cool hier oben, weil unten war jetzt auch nichts, was mich so gereizt hätte. Außer der Gästeblock, der war ganz cool, die haben sogar Bengalos gezündet, das ist ja auch selten in England, die Crystal Palace Fans. Aber generell natürlich Arsenal geiler Club, so diese Aura da, du weißt, da läuft gerade, da wo du gerade lang ist gerade Pat Riviera lang gegangen und so, und das ist alles so, ja, das ist schon Gänsehaut. Wir waren nachher dann auch in so einem, weil ich Kai dann noch getroffen habe, und in so einem Raum, wo die Familien nur zusammen kommen, und dann stehst du da mit Family Sacker und Family Martinelli und so, hello, ich bin Tommy, und mit einer Fanta Mango in der Hand und bin völlig überfordert mit der Situation. Nee, aber war insgesamt ein richtig tolles Erlebnis, haben auch lange mit Kai nachher gequatscht und so. Einfach, ich mag den ja, guter Typ.
Ist der denn happy?
Ja.
In London?
Ja, und das ja, total. Und das Coole ist, nächste Woche, wir hatten ja schon mal in der Hinrunde eine Copa-TS-Sonderfolge hier mit dem langen Interview mit Leon Goretzka. Das werden wir nächste Woche machen mit Kai Havertz. Gibt es ein langes Interview?
Boah, geil, kann ich dir eine Frage
gerne
für mitgeben?
Hau raus. Jetzt das Dopaphon. Jana Wosnitzer
wieder.
Genau.
Die Frage der Woche kommt heute von mir, weil, klar, Klassikerfrage von Journalisten immer, wo spielst du denn am liebsten, ne? Aber ich finde, bei Kai finde ich das so krass. Der wird ja überall reingeworfen, so, ne? In der Nationalmannschaft jetzt irgendwie schon als Außenverteidiger. Und ich denke mir immer so, ich meine, du bist ja gut mit ihm, er soll dir einfach mal eine ehrliche Antwort geben. Das ist so irgendwie Fluch und Segen zugleich, ne? Auf der einen Seite, klar, gut, wenn du so flexibel bist, weil das dir dann irgendwie auch mehr Chancen gibt, dass du eingesetzt wirst. Aber fuck dich das nicht auch irgendwann ab? Also jetzt mal Hand aufs Herz, weil, ich meine, er spielt ja offensichtlich nicht auf jeder Position gleich gut. Und ich habe so schon das Gefühl, dass er jetzt in Arsenal so ein bisschen mehr seine Position wieder gefunden hat unter Arteta. Aber ja, manchmal denke ich mir so, als Spieler musst du doch auch irgendwann so dir so denken, ey Trainer, jetzt lass mich doch einfach mal hier im offensiven Mittelfeld ran.
Ja, ist eine spannende Frage, frage ich ihn. Weil ja, total, ich kann mir das auch vorstellen, dass wenn du eigentlich eine Position inne hast, so sagen wir, wer das Paradebeispiel dafür ist, ist ja Füllkrug, der ist einfach... Den setzt du auf die 9 oder lässt ihn halt zu Hause vorm Fernseher sitzen. Aber dazwischen gibt's nichts. Ja. Und das tut wahrscheinlich einem Spieler, einer Persönlichkeit mental auch sogar ganz gut. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Weil das weiß ja nie, ne? Keine Ahnung, verletzt ja Arsenal-Torwart und Arteta blickt sich um. Kann sein, dass er irgendwann... Kai, komm, zieh die Ulsport-Dinger an. Gleich die Reusch-Handschuhe gleich jetzt raus.
Komm, du hast so rote Pranken, da kriegst du auch
schön,
noch hin.
Das ist eine schöne Frage. Nee, aber nächste Woche haben wir auch noch nicht aufgenommen. Ist jetzt nicht so ein altbackenes Ding, dass ich jetzt in London mit ihm den Podcast aufgenommen hätte. Das machen wir noch. Das wird alles ganz, ganz frisch. euch dann serviert. Bestimmt spannend über London, über sein Leben, über den Wechsel auch von Chelsea zu Arsenal, dann was ja oft in Deutschland vergessen wird, weil es eben diese scheiß Corona-Zeit war mit diesen halbvollen Stadien, dass der einfach ein Champions-League-Finale mit einem goldenen Tor entschieden hat. Ja. Er hat quasi auch so einen Mario-Götze-Moment und so, aber irgendwie in Deutschland, in England wird da ganz, ganz viel drüber geredet, auch da immer, damals Champions-League-Finale und so, und in Deutschland immer, ah ja, stimmt ja. Mhm. Weißt du, es gibt so ein paar Sportmomente, wo wir Deutschen, finde ich, völlig dabei sind und so, boah, wie krass. Und manche so, auch so, das ist jetzt ein anderer Sportart, aber so mit Kerber, mit dem Wimbledon-Sieg und so, das denke ich auch ganz oft. Das wird immer über Graf und Becker die goldene Zeit. Kerber hat einfach einen Wimbledon gewonnen. Redet irgendwie kaum jemand drüber.
Ja, hast du
und das,
recht.
Das finde ich immer so komisch spannend, an unserer Sportnation. Und deswegen, da wird mir ein bisschen zu wenig drüber geredet, muss ich sagen. Aber machen wir dann alles. Ja. Machen wir alles. Nice. Auch natürlich über Nationalmannschaft und so, wird spannend.
Hör ich mir
super.
An.
Freust du dich eigentlich auf NFL? Du bist doch dann, wo bist du denn dann im Ausland unterwegs? Du hast doch bald einen Auswärtstermin.
Ich flieg jetzt.
Termin.
Ich habe ein Auswärtsspiel, ja. Ich flieg jetzt die Woche nach Baltimore zum quasi Halbfinale im Fußballjargon, würde man sagen. Also Championship Game. Und danach die Woche geht's nach Vegas.
Boah.
Tatsächlich. Super Bowl ist in Las Vegas. Mhm.
Geil.
Das ist schon nice, oder? Da freue ich mich auch sehr drauf, muss ich sagen. Ja,
das ist sehr gut. Mhm. Vor allem, habt ihr ein bisschen frei? Weil Vegas.
Also wir nehmen die komplette Hot Week mit, so nennt man diese Woche rund um den Super Bowl. Das heißt, wir sind
so
eine komplette
Mallorca-Urlaub
vor Ort. So nennst du deinen Mallorca-Urlaub, genau. Mal gucken, ob es auch ähnlich zu deinem Mallorca-Urlaub wird, inhaltlich. Das erzähle ich dir dann danach.
Ich war mal in Las Vegas einmal und ich war unter 21. Das ist ungefähr das Dümmste, was man machen kann.
Oh.
Ich durfte nicht in meine Tankstelle gehen. Ich durfte nicht in die Tankstelle gehen, weil es da zu viel Alkohol gab. Das war wirklich, da wusste ich, okay, ich bin hier völlig drüber. Aber wir haben im Hooters Hotel gepennt, weil kein anderes mehr ein Zimmer frei. Das ging dann schon. Also ich darf nicht in die Tankstelle, aber Frauen oben ohne auf Rollschuhen bringen mir dann ein Club-Sandwich. Das ist in Ordnung.
Kein Problem.
Ja. Das ist für mich Vegas gewesen. Naja, ey, was kann...
Das ist diese Doppelmoral.
Du tanzt ja da so zwischen auf diesen zwei Hochzeiten, Fußball und NFL. NFL total durchkommerzialisiert und so auch viel links und rechts mit Popkultur und so, jetzt nicht zuletzt Taylor Swift und Travis Kelce wird da ausgesprochen, ne? Nicht Kelce?
Nee,
Kelce.
Doch
Kelce? Doch
Kelce.
Mann, ey, das Internet weiß ja nie, ob Kelce oder Kelce. Dann sagen wir jetzt Kelce, okay. Wenn ich so im Internet gucke... In den Kommentarspalten, dann sieht man, es schwingt so langsam um, dass die Leute ein bisschen genervt davon sind, von dieser Berichterstattung darüber. Ist das so oder ist das, weil beim Fußball haben wir das ja gar nicht. Wir haben ja jetzt nicht, bei uns ist jetzt nicht irgendwie Marius Bülter mit Maite Kelly zusammen oder so. Also wir haben ja dieses It-Pärchen nicht.
Tatsächlich, ja. Aber weißt du, ich finde, da kann der Fußball wirklich noch was von der NFL lernen, weil, ne, also es soll jetzt auch nicht irgendwie der komplette Kommerz hier werden im Fußball. Da sind wir ja eh gerade auf einem Weg, wo man vielleicht eher nochmal in eine andere Richtung sich orientieren muss. Aber was ich finde, was die NFL wirklich herausragend macht, ist, die erkennt so Potenziale. Und man hat ja schon Interesse daran, dass man Sport groß macht. So, also das finde ich schon, also ich habe jetzt nichts dagegen, dass Fußball einfach groß wird, so, ne, dass viele Menschen Fußball schauen und daran teilhaben. Und da, finde ich, helfen so Geschichten wie Travis Kelce und Taylor Swift. Und deswegen bin ich da auch komplett beratungsresistent, was so Feedback angeht von diesen Sportfreaks, die dann sagen, geht mir nicht mit so einer Side-Story auf die Nerven. Was ich ja auch verstehe, aber ich sehe es halt von der anderen Seite und denke mir, ey, das ist so eine Chance, neue Leute zu gewinnen für den Sport. Weil ich bin selbst eine Frau und ich habe nichts dagegen, dass dieser Sport weiblicher wird und dass wir vielleicht mehr junge Frauen irgendwie erreichen. Mhm. Und mit Taylor Swift hast du eine riesen Zielgruppe mit diesen ganzen Swifties, die ja wirklich wahnsinnig sind, so. Ja. Die du einfach erreichen kannst und vielleicht darüber dann den Einstieg in den Sport ermöglichst. Ja. So, vielleicht können wir die dadurch auch für NFL begeistern. Das ist doch eine Win-Win. Weißt du, was ich meine? Und ich finde so, das erkennt auch die NFL immer sehr schnell, diese Potenziale. Und versucht die dann halt so zu nutzen.
Es ist halt aber auch einfach ein sehr popkultureller Sport, ne? Also das ist ja was links, das sieht man ja auch an eurer Berichterstattung. Ihr macht ja auch, da wird auch mal ein Weihnachtslied gesungen bei euch und so, ne? Das ist ja einfach Entertainment pur.
Aber ist Sport nicht Entertainment? Das ist ja
total.
Da beschäftige ich mich so viel mit dieser Frage in meinem Job halt auch einfach, weil das ist mein Ansatz. Ist Sport ist Entertainment.
Ja.
Und deswegen finde ich halt auch so, warum nehmen wir das nicht mit? Ich finde, das ist auch nicht immer entweder oder, sondern es geht doch beides. Also natürlich will ich auch geilen Sport sehen auf dem Platz so, ne? Und bin dann zu 100% beim Sport. Und wenn es spannend wird, gucke ich mir auch nicht mehr Taylor Swift auf der Tribüne an. Aber ich finde, das ist nicht so entweder oder, sondern ich finde, es geht doch beides.
Das zeigen die auch ganz gut mit ihrer Berichterstattung im Fußball mit Micah Richards und Thierry Henry und so. Ne? Das ist ja auch einfach mal sehr unterhaltsam, ohne dass es irgendwie zu sehr trashy und Pop wird, sondern immer noch der Sport im Vordergrund steht, weil er eben auch Leute sind, die das selber mal auf höchstem Niveau gespielt haben. Ne? Es geht ja auch jedes zweite Video von diesen Interviews geht ja auch viral und so. Deswegen, dann siehst du ja, da ist ja scheinbar irgendein Need. Stimmt schon.
Aber
ja.
Warum ist das im Fußball so gar nicht möglich? Weil, ne, wir erinnern uns an Bossos oder irgendwelche musikalischen Experimente im Fußball, die ja wirklich komplett nach hinten losgegangen sind.
Ja.
Und in der NFL spricht von Tag 1 der neuen Saison jeder darüber, wer tritt in der Halftime-Show beim Super Bowl auf.
Ich glaube, da müsste man mal wirklich eine Doktorarbeit zu schreiben, weil das ist, generell sind die Amerikaner natürlich nicht so Entertainment- und Kommerzialisierungsavers, glaube ich, wie Bundesliga-Fans. Ich bin da ja auch so, also ich will es ja auch nicht, ich bin ja im Fuß, sonst nicht so, aber im Fußball unglaublich konservativ. Ich will gar keine Veränderung eigentlich. Also ich muss da selber auch oft über meinen Schatten springen, bei manchen Dingen, weil ich will eigentlich alles so halten, wie es ist. Und ich glaube, da müsste man mir, ich habe da auch keine Antworten, warum ich so keine Veränderung haben will im Fußball. Immer wenn ich sowas lese, wie Colina sagt, wir können nochmal Zeitstrafen einführen, Buffon sagt, die Tore könnten wir vergrößern für mehr Entertainment, wir können die Halbzeiten vergrößern. Ich sage, nein, Alter, Leute, lass die Scheiße. Wirklich. Ich bin da wirklich, ich weiß gar nicht, warum ich da so konservativ, ich habe das noch nie für mich genau begriffen und sonst im Leben aber nicht. Da liebe ich ja Innovation und Progressives und so weiter, aber im Fußball will ich eigentlich alles, wahrscheinlich, weil ich es dann auch wie eine Religion empfinde einfach. Das ist,
Lasst mich einfach in meinem Taxi in meine VIP-Box ins Emirates-Stadion fahren.
Sehr gut, 1-0 für dich. Also, den habe ich ja schön hingelegt. Ja, und mit Frau Odegaard über Dancing with the Stars reden. Beim amerikanischen Lagerbier mit 3%. Herrlich! Nee, aber wirklich. Ich weiß es nicht, Jana. Ich glaube, es ist einfach anders sozialisiert. Die Amerikaner sind anders sozialisiert mit Sport. Das ist ja auch einfach eine andere Form. Auch dieses Playoff-System, das ist ja, du jubelst ja auch anders bei amerikanischen Sportarten. Wenn es nicht im, also das ist ja auch schon Amerika, wenn ich jetzt auch an Eishockey denke, der auch in Deutschland praktiziert wird und so, wenn du mitten in der Saison ein Spiel verlierst zu Hause, dann geht jetzt auch nicht die Welt unter. Weil es halt, man muss ja am Ende nur in die Playoffs kommen. Da zählt's dann. Aber wenn jetzt Gladbach am zweiten Spieltag zu Hause gegen, oder jetzt mitten in der Saison zu Hause gegen Augsburg verliert, ist für mich ja natürlich der Sonntag gelaufen. Und ich bin sauer. Und hätten wir noch 3-2 gewonnen, wäre ich auf Knien durch die Bude gerutscht und hätte irgendeinen Teller vor Freude zusammengeschlagen. Und das ist ja beim amerikanischen Sport nicht so. Erst am Ende. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, dass du halt links und rechts in diesen vor Playoffs, wie nennt man diese Spiele? Ich bin leider nicht so affin, was amerikanische Sport angeht. Aber du versuchst natürlich in der Regular Season auch links und rechts natürlich für Entertainment zu sorgen und warum oder einen Grund zu finden, warum schalte ich ein und so. Also weißt du, das ist halt, du brauchst links und rechts ganz viel Event und Entertainment und was die Amerikaner natürlich, daher kommt das ja auch alles, par excellence perfekt machen. Das ist einfach so. Das ist einfach eine Entertainment-Nation. Die haben so viele Late-Night-Shows. Wenn es in Deutschland 3 Late-Night-Shows gibt und jemand macht eine 4., dann kriegt er immer die Frage gestellt, warum machst du eine Late-Night-Show? Gibt doch schon 3. Und so ist ja Germany. Und ich glaube, das ist da ganz, das ist so ein multifaktorieller Cocktail, der dafür sorgt, dass das da so ist und hier so. Ich bin aber ganz zufrieden, ganz ehrlich. Als ich da bei Arsenal die Stimmung gesehen habe, dachte ich, Bundesliga ist schon geil. Da sitze ich einfach auf meinem Platz oder stehe im Block und habe ein Bier in der Hand und kann mir ein Fußballspiel angucken. Die Stimmung ist fantastisch. Und sowohl Bier geht nicht, als auch Stimmung ist nicht. Du kannst im Fußballstadion kein Bier trinken. Also es ist doch wirklich
egal. Aber ich bin sehr gespannt. Ich werde dir das nächste Mal, wenn ich hier dann zu Gast bin, da werde ich ja dann einmal beim Championship Game gewesen sein in Baltimore, wo sie mir gesagt haben, dass da eine krasse Fanbase ist. Und dann ja danach, die Woche drauf, der Super Bowl in Las Vegas, was ja auch eigentlich ein komplettes Kommerz-Event ist. Ne? Da sind ja auch keine echten Fans, kann sich ja gar keiner mehr leisten. Das heißt, da sagt man auch so, was die Stimmung rund um den Sport angeht, geht schon auch mehr. Da bin ich mal sehr gespannt, was ich dir davon dann berichten werde. Das sind auch meine ersten beiden Spiele dann live vor Ort. Da kann man es ja dann mal ganz gut vergleichen.
Das stimmt.
Und nun Werbung.
Leute, bald ist Europameisterschaft, die EM steht vor der Tür, ich freue mich so. Aber trotzdem bleibt ja mal eine Frage, wo guckt man diese verdammten Spiele? Guckt man die beim Nachbarn, bei Jörg? Guckt man die bei Katja? Guckt man die im Stadion? Guckt man die ganz konzentriert alleine vom Fernseher? Aber die meisten Leute, die gucken ja gerne in Gesellschaft mit ganz vielen Menschen zusammen, die man Freunde nennt. Und da kommt mein heutiger Werbepartner ins Spiel. Das ist Lidl Deutschland. Und Lidl organisiert euer eigenes Lidl Fanfest, also ein Private Viewing für die UEFA Euro 2024. Dieses Private Viewing könnt ihr gewinnen. Und das beinhaltet eine Teilnahme von 50 bis 250 Personen. Es gibt eine große LED-Leinwand für die Übertragung eines Spiels während der Fußball-Europameisterschaft. Es gibt Foodtruck und Getränkestationen, eine Fotobox, eine Kinderspielstation und viele weitere Überraschungen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, Schmidt ist ja schön und gut, aber wie nimmt man denn da teil? Ja, das sage ich euch. Mit mindestens 5 Leuten aus eurer Community in einer Reihe aufstellen, ein Video eurer Teamaufstellung machen, also bitte wie bei Fußballspielen von links nach rechts filmen, ob ihr dabei singt, euch vorstellt oder einfach nur lächelt, könnt ihr selbst entscheiden und das Video über lidl.de/fanfest hochladen. Die Kontaktdaten angeben, Teilnahmebedingungen bestätigen und Daumen drücken. Und ihr braucht eine Fläche von 250 bis 500 Quadratmetern und die Teilnahme ist bis zum 5. Mai möglich. Und es ist ganz egal, ob ihr einen Sportverein, einen Freizeitverein, also eine soziale Einrichtung, Nachbarschaft oder einfach eine Freundesgruppe seid. Ihr könnt euch einfach bewerben und vielleicht klappt es ja mit einem eigenen Fanfest. Mehr Infos findet ihr auf lidl.de/fanfest und in den Shownotes.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS.
Jana, das war der Exkurs ins Ausland, worüber wir heute auch unbedingt sprechen müssen. Ich hatte überlegt, ob wir zu Beginn darüber sprechen oder nicht, wie man kann es eh nicht richtig machen. In der letzten Folge mit Christoph Kramer war es schon so, dass wir ein bisschen betrübt begonnen haben und über Franz Beckenbauer gesprochen haben. Und worüber wir heute unbedingt sprechen müssen, ist, wie gesagt, ein sehr schweres Thema. Kai Bernstein ist tot, plötzlich verstorben im Alter von nur 43 Jahren. Darf ich dich direkt fragen, wie du diese Nachricht aufgenommen hast, was das mit dir gemacht hat?
Boah, das ist immer so ein Schock, ne? Wirklich. Also wenn man so Nachrichten dann liest, die sich ja dann auch super schnell immer verbreiten, wo wird man ganz schnell, finde ich, immer so aus seinem Alltag wieder rausgerissen, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und man merkt, worum es eigentlich geht, ne? Weil man ist ja so in seinem Hamsterrad drin und verliert dann, finde ich, oft den Blick fürs Wesentliche. Und da kommt dann wirklich immer so die Keule der Realität, die einem nochmal so übergezogen wird, wo man sich denkt, ei, das kann alles von heute auf morgen vorbei sein. Und es war schon, also meine Güte, 43, das war schon, das ist krass einfach, ja.
Ja, mich hat das auch total geschockt. Ich habe es auch morgens dann gelesen und ich habe es auch bis heute nicht ganz verstanden. Also als ich das gelesen habe, war ich wirklich am Boden zerstört, also im Wortsinn geschockt, weil ich habe gefühlt den ganzen Tag nichts mehr gemacht. Mich hat das richtig, richtig mitgenommen. Man liest ja heutzutage Nachrichten ohne Ende, die schlimm sind und so und das schockt einen alles, aber das hat mich so richtig, ich weiß auch nicht, weil so jung, so viel vor mit dem Verein, dann diese junge Familie und das ist einfach alles, das ist so unfair und mir hat das richtig wehgetan, weil das ist auch so ein besonderer, cooler Mensch war und also Kai, muss ich vielleicht dazu sagen, Kai und ich haben uns ab und zu geschrieben, hatten Kontakt und dann habe ich ihn persönlich kennengelernt bei der 60 Jahre Bundesliga-Gala in Berlin und da haben wir uns super nett unterhalten, haben viel gequatscht, ein Bierchen getrunken und haben auch so spaßeshalber uns darüber lustig gemacht, weil da war ein Dresscode, Anzug und wie unwohl wir uns gefühlt haben in den Klamotten rund, mit diesen ganzen Anzugträgern da und mir fehlen da wirklich die Worte. Mich hat das auch stolz gemacht an dem Abend, weil er mich für das hier, also diesen Podcast, explizit so gelobt hat und mich war davon total überrascht. Also er hat das immer gehört und fand es cool, wie wir über Fußball sprechen und denken. Und er hat mir nach der Bräuch-Folge hat er sich sofort gemeldet und gesagt, wie wunderbar er die fand und wie speziell. Und als Fabi Rehse hier zu Gast war, hat er gesagt, ey, bitte, so Spaß, so väterlich, ja, bitte benimm dich, ne? Also lass den Jungen in Ruhe, so nach dem Motto. Ja, mich hat das so stolz gemacht, dieses Lob, weil ich diesen Mann so sehr respektiere für seinen Weg aus der Kurve ins Präsidium, dass er gezeigt hat, dass es eben auch anders geht, ne? Dass da jemand steht von uns und das nicht vergisst, was in der Kurve gelebt und geliebt wird, das, dann dazu dieser Stil, diese Aura, die der auch hatte, dieses einnehmende Lächeln auch, wenn man so sagen darf, das ist irgendwie, ja, es ist ganz, also ich habe immer noch, also es ist schrecklich, was so bleibt, finde ich, ist so sein Vermächtnis. Hertha ist wieder jemand, ne? Die Hertha ist in Berlin wieder cool, Hertha steht für etwas, diese positiven Emotionen sind wieder da, es war alles chaotisch im Club, die Leute haben sich national über Hertha lustig gemacht, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem Verein passieren kann, und das hat er alles weggemacht durch seine Arbeit. Das macht aktuell niemand, und die Leute sind wieder verbunden mit dem Club, Hertha ist eine Einheit, die Fans identifizieren sich mit dem Club, und Hertha hat auch die Möglichkeit auf ein Pokalfinale dieses Jahr zu Hause. Das ist alles sein Verdienst und sein Vermächtnis. Was ist das für ein Vermächtnis? Ne? Was für ein Vermächtnis? Also es ist, ja.
Hast du das Spiel gesehen jetzt, das Heimspiel gegen die Fortuna?
Ja, habe ich gesehen.
Ich fand das so, die Bilder so krass danach mit diesem Megafon, was auf dem Stuhl lag, und es war irgendwie so wirklich so Gänsehaut schon am Bildschirm. So, ich war offensichtlich nicht vor Ort. Ich habe dann Felix Groß mal gefragt, weil der war für RTL im Stadion. Ich hatte ihn gefragt, wie er so die Stimmung wahrgenommen hat, ob er mir da mal ein paar Sätze zu schicken kann. Soll natürlich liebe Grüße sagen.
Dankeschön.
An dich auch. Und hier an alle Hörer dieses Podcasts. Und er hat gesagt, dass es auch wirklich krass im Stadion war. So, es war, er sagt, das war ein unfassbar schöner, angemessener Rahmen, wie die das auch so geschafft haben, dann dem so einen Rahmen zu geben, was ja auch überhaupt nicht einfach ist, ne? Und er hat gesagt, man hat bei Staff, bei Spielern, Verein, du hast bei Fans, du hast auch wirklich gespürt, wie der Schock wirklich noch so einen Mark geschreckt hat. Und ja, dann finde ich es irgendwie umso bemerkenswerter, wie dann auch dieser ganze Verein und die Fans damit so umgegangen sind und geschafft haben, auch irgendwie, ja, selbst auf dem Platz haben sie irgendwie noch echt eine gute Leistung dann auch gezeigt. Und ich würde mich irgendwie, also ich bin ganz ehrlich mit dir, ich war nicht der größte Hertha-Fan, ne, die letzten Jahre, und mir tat der Abstieg jetzt nicht so weh. Ey, ich bin komplett, also 180-Grad-Wendung jetzt mit dieser ganzen Geschichte und diesem Spiel und diesen ganzen Emotionen und was da so auch an Liebe aus diesem Verein jetzt bei mir angekommen ist, wo ich mir dann auch wieder so denke, boah, das ist auch das, wofür Sport da ist, wofür ich den Sport auch liebe, so dieses Wir-Gefühl, dieses wir halten alle zusammen, wir sind voneinander da. Dass ich jetzt wieder, ich bin kleiner Herr Tana, hör mal. Ich gönne den jetzt gerade alles, ne? Also Pokalfinale zu Hause, gib ihm. Das wäre echt allein für Kai Bernstein so.
Und das ist wirklich, das ist wirklich seine Arbeit und sein Vermächtnis. Das wieder, dass die Leute wieder so denken. Und das ist ja, das kann man gar nicht hoch genug ansehen und groß genug bewerten. Ja, das, also mich hat das wirklich völlig von den Socken gehauen. Also ich war auch im Dezember in Berlin zufällig und Ende Dezember und dachte so, ach guck mal, Hertha spielt ja heute. Bin ich da hingegangen mit dem Kumpel zum Osnabrück-Spiel. Ja, das war sein letztes Spiel, ne? Also da haben wir es nicht geschafft, uns Hallo zu sagen. Haben wir danach geschrieben. Dann hat er halt geschrieben, ob ich gegen Lautern da bin und ob wir uns vielleicht da sehen. Oh, Gott, ey, das ist echt, bleibt mir ein bisschen, also einen sehr großen Kloß im Hals gerade. Also mir bleibt nichts anderes zu sagen, und dir sicherlich auch. Und es klingt immer so floskelig, aber es ist hier so ernst gemeint wie wahrscheinlich noch nie. Mein herzliches Beileid an die Familie und tiefstes Mitgefühl allen Herthanerinnen und Herthanern. Die haben echt einen Topmann leider verloren. Ja.
Ja.
So, Jana, Zäsur. Gute Überleitung nach sowas gibt's sowieso nicht.
Nee, geht nur Hardcut.
Ja. So, ich sammle mich mal kurz. Zweite Liga, super spannend weiterhin. Kaiserslautern so ein bisschen, also freier Fall will ich es jetzt nicht sagen, aber Trainerwechsel jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Wieder verloren. Kiel hat verloren, komischerweise. St. Pauli, St. Pauli nicht, aber es ist einfach alles so wahnsinnig spannend, ne? Also es ist...
St. Pauli jetzt Tabellenführer
oder? Ja. Ja. Es ist wahnsinnig spannend. Und nächstes Jahr in St. Pauli in der Bundesliga, oder generell HSV und St. Pauli, stell mal vor, es steigt ein Derby auf. Das wäre doch einfach nur toll.
Ja, weil eins werden wir ja voraussichtlich verlieren.
Ja.
Mit Schalke und Dortmund haben wir schon eins verloren letzte Saison. Übrigens, nächstes Wochenende dann Schalke-Lautern, ne? Das ist natürlich auf dem Betze. Das ist natürlich ein richtig geiles Spiel.
Aber hast du Schalke gesehen? Das ist wie das Fiese, ne? Man sieht den Ticker und denkt so, oh, Schalke, ey. Und dann guckst du dir mal die Zusammenfassung an. Denkst natürlich auch wieder auch Schalke, weil eigentlich, also das musst du jetzt auch nicht verlieren, das Spiel unter uns.
Gebe ich dir 100% recht, ja. Ja gut, aber Schalke, also das, ich, die werden safe die zweite Liga halten, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Das wird jetzt für die so ein bisschen ein Übergangsjahr. Mhm. Und dann kommt es halt irgendwie darauf an, wann schaffst du halt wieder den Weg nach oben, ne? Das ist halt jetzt die Challenge für Schalke. Da muss der Neuaufbau, der muss jetzt, glaube ich, wirklich langsam und gesund passieren. Aber ja, an der Tabellenspitze finde ich, da bin ich auch sehr gespannt, wer da am Ende den Weg nach oben packt. Und ich finde so beim HSV, da mache ich mir irgendwie so die größten Gedanken, weil ich mich da manchmal frage, wäre es da jetzt nicht langsam mal besser, diesen guten vierten Platz mal wirklich dann zu verlassen, entweder in die eine oder andere Richtung. Also entweder du gewinnst jetzt mal die zweite Liga, ja, und wirst wirklich mal Erster, oder dann jetzt mal wirklich auch ohne Chancen auf einen Relegationsplatz, Rang 6 oder so, dass du dann wirklich sagen kannst, vielleicht ist jetzt der Punkt, sich vom Trainer zu trennen und nicht immer so dieses Kopf aus der Schlinge und dann so, ja, aber die Entwicklung und der Weg, auf dem wir uns hier befinden und jetzt haben sie auch wieder gewonnen, jetzt ist wir erstmal wieder aufatmen, okay, passt wieder alles mit Tim Walter und am Ende der Saison stehst du wieder da und bist halt wieder auf dem unrühmlichen vierten Platz, so. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, das ist so, da wo die sich seit Jahren befinden, rund um 3 ± 1 Platz, das ist scheiße.
Total. Und ich habe letztens mal dieses Horrorszenario gemalt in meinem Kopf. Stell dir mal vor, die steigen auf und steigen dann direkt wieder ab, was ja auch deinem Verein mal, dem 1. FC Köln passiert ist, aber auch jetzt Schalke ja auch, als sie aufgestiegen sind, direkt wieder abgestiegen sind. Stell dir das mal vor, nach dieser langen Zeit in der zweiten Liga, dann bist du ein Jahr und dann wieder das. Ich glaube, das wäre wirklich hart zu verkraften für die meisten Hamburger HSV-Fans. Wow, ey, also aber so langsam, egal wie man zum HSV steht, so langsam will man doch einfach mal, dass sie jetzt da, diese Geschichte auch mal zu Ende erzählt, dass die jetzt wirklich mal aufsteigen, oder? Also ich kann das auch nicht, ich kann das auch nicht mehr sehen. Ich bin fast schon wütend darauf, dass es bislang noch nicht geklappt hat. Die sollen jetzt einfach mal wirklich mit, ich hatte vor der Saison gehofft, die sollen jetzt einfach mit 20 Punkten Vorsprung Erster werden, damit da ganz schnell der Deckel drauf ist. Aber jetzt ist das wieder nicht so.
Das meine ich doch. Ja eben, aber dann müssen die jetzt, also dann lieber jetzt auch mal gar nicht, so dann jetzt mal richtig
kann
verkacken,
auch sein,
damit sich mal was verändert im Verein, weil ich finde so das, da ist so Stillstand, also ich finde diese Entwicklung, die im Verein ja anscheinend irgendwie sehe ich irgendwie nicht. Und das ist so, wie du sagst, so, dass ich mir so denke, oh Mann, ey, jetzt rafft euch doch mal, Alter, wirklich.
Mal schauen, wie sich das da jetzt entwickelt. Auf jeden Fall die zweite Liga. Ich hab's ja, als ich mit Terence Boyd hier die Folgen gemacht habe, auch immer drüber nachgedacht. Eigentlich ist es obsolet, über die zweite Liga zu reden, weil sich wirklich innerhalb von 2 Wochen der komplette Wind drehen kann bei allen Vereinen. Eigentlich musst du die zweite Liga, du musst wie so eine Gartenplatte so am Anfang der Saison so drüber machen. Und dann so ab dem 30. Spieler nochmal so hoch machen, gucken, was da jetzt so passiert ist. So, weißt du? So, weil bis dahin ist ja alles sowas von hypothetisch.
Ja.
Deswegen, wir gucken immer mal wieder hin, aber jetzt sich da irgendwie das Maul zu zerreißen über einen Verein oder den anderen Verein schon so in den Himmel zu loben, das ergibt halt wirklich keinen Sinn. Das Einzige, was man sagen kann, dabei bleibe ich, und das ist jetzt aber auch kein besonderer edgy Take mehr, aber der Aufstieg führt über Norddeutschland. Das kann man, glaube ich, sagen. Mehr kann man zu dieser zweiten Liga nicht sagen. Auch Hertha kann einfach noch ganz klassisch aufsteigen. Hertha kann aber auch noch absteigen. Das ist alles möglich. Wir werden sehen.
Aber das ist halt die zweite Liga.
Wir werden sehen.
Ich möchte jetzt nicht sagen, das macht die zweite Liga so geil und deswegen lieben wir sie alle, weil ich bin, glaube ich, schneller wieder näher dran an der zweiten Liga, als mir lieb ist.
Wäre ich jetzt gemein, hätte ich genau diesen Übergang gewählt. Das hast du mir jetzt abgenommen. Reden wir mal über deinen Verein, den 1. FC Köln. Über Gladbach, ganz kurz, über Gladbach müssen wir eigentlich gar nicht so viel reden. Ich bin stocksauer, kann ich auch mal so ernst sagen, immer noch auf dieses Spiel gestern. Wir haben jetzt von 17 Spielen haben wir in 12 geführt. Ich glaube, das weiß nicht, ob es das jemals im europäischen Fußball gab, dass eine Mannschaft dann nur 12. ist. Weiß ich nicht. Also wir hätten auch 3. sein können, wenn wir diese Führung durchgemacht
hätten.
Aber
das kann der FC auch richtig gut. Ey, wir haben auch 12 Punkte nach Führung abgegeben. Wir ständen auch irgendwie auf Rang 9 oder so, wenn wir jede Führung ins Ziel gebracht hätten.
Das ist doch absurd.
Da haben wir eine Gemeinsamkeit.
Genau, und gestern war es halt wieder so.
Aber Gladbach, Thema Inkonstanz. Ja. Das finde ich im Sport das Schwierigste zu erklären. Das sind doch, es ist mal so. Also diese, dann gewinnen sie gegen Stuttgart, denkst du, geil. Nächstes Spiel,
ich weiß es nicht. In der Arsenal-Box konnte ich nach 3 Bier nicht mal das Thema Inkontinenz erklären. Jetzt kann ich auch Inkonstanz auch nicht erklären. Ich weiß es nicht, Jana. Ich verstehe es nicht. Ich habe es gestern geguckt. Augsburg fängt gut an und dann machst du aus dem Nix, weil Gladbach nach Ecken so unfassbar gefährlich ist, doch wieder das 1-0. Und dann muss doch ein Ruck da durchgehen und sagen, ey Leute, wir führen hier, keine Ahnung wie, aber das kriegen wir jetzt hin. Das ist sorry nach Augsburg, aber ein Heimspiel gegen Augsburg musst du dann auch ziehen, wenn du 1-0 führst. Und dann aber auch zu verlieren noch und so. Jetzt zu Hause, also, und dann auch in Frankfurt geführt bis zur 92. oder 90. 1-0 und in Dortmund geführt 2-0, in Freiburg zweimal geführt. Und das tut so langsam wirklich weh. Also, und ich habe ein bisschen Sorge einfach, dass dadurch, dass der, darüber reden wir jetzt über den Abstiegskampf, dass der so ein bisschen doch auch sehr weit weg ist von Gladbach. Also so, auch wenn es, wenn wir so eine so eine Rollercoaster-Saison haben, mit dem Abstieg haben wir gerade nichts zu tun, aber mit der Conference League natürlich auch nicht. Und meine Sorge als Fußballfan, als Emotionaler, ist dann natürlich immer, fuck, es ist der 18. Spieltag jetzt, geht's jetzt eigentlich schon wieder um nichts mehr, außer Pokal, in Anführungszeichen. Weißt du, was ich meine? Also es ist so, wir spielen jetzt halt Leverkusen, Bayern, Leipzig. Wenn du die alle verlierst, bist du natürlich unten drin, klar. Aber wenn du da jetzt irgendwie durchkommst, worum geht's denn dann noch so in der Saison? Ne? Das ist halt so, das und das halte ich auch für ganz gefährlich. Für die Stimmung im Stadion, für die Stimmung in der Mannschaft und so. Also so ein bisschen, ich brauche halt ein bisschen Emotionen. Ne? Und
ja, aber da ja. wollte ich gerade, den Take wollte ich dir gerade geben, mitgeben. Weil mit Leverkusen, ja. Leipzig und
Bayern, was hast Bayern du gesagt? Die können auch kicken.
Ja. Die können, ich glaube auch, ja, ich glaube, da steckt auch viel Talent in ja. der Mannschaft. da geht's schneller wieder um was als die Liebe.
Das kann sein. Aber typisch also Gladbach wäre, wenn wir jetzt wieder so ein Sahnespiel hinlegen gegen Leverkusen oder so, weißt du? Egal, ich wollte ja gar nicht über Gladbach ja. reden. Jetzt bin ich wieder in den Strudel geraten. Reden wir mal über deinen Verein, den ersten FC.
Nee, hast du letzte Woche auch wirklich genug gemacht?
Ich wollte es gerade sagen. Den ersten FC Köln sprechen. Warst du im Stadion gegen Borussia Dortmund beim 0-4? Oder,
Nee, okay. Auch da war ich leider im Bett.
Okay, ja.
Ich tagsüber schlafen, nachts arbeiten, du
natürlich,
weißt.
Natürlich, du warst aber nicht die Einzige, die geschlafen hat in diesen 90 Minuten, denn das Spiel ist 0-4 ausgegangen. Nee, wie sieht man denn, wie siehst du denn jetzt als FC-Fan diese Saison gerade? Ist es so, dass man einfach hofft, dass zwei schlechtere hinter einem bleiben, man die Relegation irgendwie packt und dann drin bleibt? Oder sagt man, ey, danach wird's ja noch schlimmer ohne die Transfers? Weil es ist ja... Ich habe selten erlebt, dass ein Verein so wenig Licht am Ende des Tunnels hatte, weil was ist denn nächste Saison? Selbst wenn du jetzt irgendwie 15. wirst, also kannst du eine Mannschaft aufstellen, die in der Lage ist, die Klasse zu halten? Boah, oder schafft man wirklich so eine Wagenburg-Mentalität, wir gegen die, da wir werfen viele junge Leute rein und so, das ist ja auch schon mal beim FC gut gegangen, viele junge Kölner, die dann für Furore gesorgt haben. Wie denkst du jetzt über deinen Verein gerade nach?
Ja. Also ich spiele kein Schach, aber ich glaube, im Schach würde man wirklich sagen Schachmatt. Ne? Also ich bin echt, boah, ich weiß nicht, ob ich den FC in meinen 30 Jahren schon mal in so einem Zustand erlebt habe als Fan, als Sportreporterin. Also ich finde das schon echt sehr besorgniserregend, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm. Wo fängst du an? Ich fange jetzt mal an mit dem, was du gerade gesagt hast, junge Spieler. Ja, mit Sicherheit ist das eine Chance, wahrscheinlich auch die einzige, die wir jetzt noch haben, ne? Dass man sich jetzt echt mal in der Jugend umschaut und jetzt auch dazu gezwungen ist, die mal spielen zu lassen, was wir in der Vergangenheit auch nicht immer gemacht haben. Mhm. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, du hast es angesprochen, es geht nicht nur um diese Saison, sondern dann auch noch über die, darüber hinaus, über die nächste Saison. Das heißt, wir reden jetzt wirklich erstmal über Zukunft und die kannst du nicht auf die Schultern legen von jungen Talenten. Mhm. Dafür geht's zu viel. In diesem Verein. Dafür ist der Verein auch zu groß. Das ist zu viel Verantwortung. Also das ist eine Chance für die Talente und für den Verein, mhm. aber das kann jetzt nicht die Lösung sein. Und alles andere, du hast es gesagt, so wo ist Licht am Ende des Tunnels? Also ich finde, zu Beginn der Saison, da habe ich ja auch noch ganz anders gesprochen, ich glaube, der Plan war in Köln, das sind so ein bisschen die Nachwehen noch von Corona. Wir haben während Corona viel darüber gesprochen. Die Traditionsvereine, da wird's echt ein paar an den Kragen gehen. Und ich glaube, Köln ist einer, die hat's jetzt echt erwischt. Weil ich glaube, dass es noch viel mit der Zeit zu tun hat, weil wir mussten da viel auf finanzielle Mittel zurückgreifen, die jetzt halt eigentlich für heute gedacht waren, die wir damals aber einfach brauchten, um diese Zeit zu überstehen. So. Jetzt hat man diese Saison, war jetzt so dieses Do-or-Die-Jahr. Also du hast dir gesagt, okay, das wird ein richtig hartes Jahr. Wir können nicht viel investieren, weil wir einfach noch die Schulden aus den letzten zwei Jahren einfach abbauen müssen. Wir haben keine Kohle. Wir müssen es schaffen, ja, Relegationsplatz oder, wenn es gut läuft, Rang 15 anzupeilen. Mhm. Und eben, wie du sagtest, mindestens zwei Mannschaften hinter uns zu lassen, die schlechter sind. Und dann haben wir wieder Geld und dann können wir wieder uns rehabilitieren und wirklich den Verein aufbauen mit einem starken Trainer als Gesicht. Das war der Plan. Wenn der aufgegangen wäre, wäre der gut geworden.
Ja.
Das Problem ist, wenn der Plan nicht aufgeht, was gerade passiert ist, dann stehst du halt am Abgrund. Also dieser Plan war so auf Kante genäht, dass wenn du auch nur ein Millimeter von diesem Plan abweichst, bist du im Arsch. Mhm. Und das ist halt genau passiert. Jetzt noch mit dieser Transfersperre obendrauf und sind die Hände gebunden. Wir sind ja handlungsunfähig. Mhm. Und die Trennung vom Trainer.
Das ist wie so, ich habe so das Bild im Kopf, so ein Frachter, der in Seenot gerät und kannst einfach nichts machen.
Ja,
kannst gar nichts machen.
Fall.
Kommt kein Heli
freier
und
Fall.
Hilft. Ja, das ist,
genau,
ja.
Der Fallschirm fehlt. Ja, ja, so ist es.
Der Fallschirm auf dem Meer.
So ist es.
Entschuldigung.
So, ja.
Ja.
Ja, deswegen sag du es mir, Tommy. Also ich weiß, du bist, ich meine, Gladbach und Köln. Aber ich glaube, du bist auch so, dass du sagst, du würdest dir den FC eher in der ersten Liga wünschen, allein ob des Derbys.
Klar.
Zweimal im Jahr.
Ja.
Und pro Traditionsvereine und. Also ich glaube, selbst du möchtest den Verein nicht in die zweite Liga segeln sehen, um im Wasserjargon zu bleiben.
Ich verstehe vor allem bis jetzt irgendwie, das klingt immer so fan-naiv, aber ich kenne auch keine Interna. Aber ich verstehe nach wie vor diese Trennung vom Trainer nicht. Also die bleibt immer, es ist immer noch so. Normal ist sowas ja schnell gegessen. Vielleicht wäre es auch, wenn Schulz jetzt 4 Punkte geholt hätte in den ersten 2 Spielen, vielleicht wäre es dann auch nicht mehr so das Thema. Das kann natürlich auch sein, dass das daran liegt, an der Ergebniskrise gerade. Aber irgendwie denke ich so, weil jetzt müsstest du ja eigentlich, wenn in so einer Situation wie der FC ist, müsstest du ja jemanden wie Steffen Baumgart holen.
Ja,
das ist immer so mein Gefühl.
Gebe ich dir auch vollkommen recht. Ein Satz vielleicht mal ganz kurz zu Timo Schulz, jetzt rund um dieses Dortmund-Spiel. Mhm. Da habe ich mir halt auch gedacht, so, ich kenne ihn doch tatsächlich aus seinen Zeiten auf St. Pauli. Da hatte ich ihn ein paar Mal im Interview, weil wir ja damals bei Sport1 zweite Liga hatten. Fand ich ihn so zwischenmenschlich super sympathisch. Deswegen, als es bekannt wurde, der wird neuer Trainer, habe ich mir gedacht, okay, gut, passt. Auf jeden Fall so menschlich, glaube ich, ein guter Typ. Aber jetzt dann auch diese Interviews rund um dieses Dortmund-Spiel, irgendwie auch dann von Timo Hübers danach mit irgendwie, ja, wir waren drin im Spiel und auf Augenhöhe und weiß ich nicht. Da denke ich mir auch, also Leute, wirklich, das war nicht auf Augenhöhe, das war ein Klassenunterschied. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt selbst psychologisch, die Worte, die man da anschlägt im Verein, ne? Weil du willst jetzt als Trainer auch nicht irgendwie deine Mannschaft direkt schon irgendwie den Stecker ziehen, bevor sie überhaupt auf den Platz gegangen sind. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir, glaube ich, auch wenn du in der Kabine von einer Mannschaft irgendwie vor einem Spiel gegen Dortmund davon sprichst, dass wir auf Augenhöhe sind, denken sich wahrscheinlich die Jungs, die auch alle latent Plan von Fußball haben, so, was willst du uns eigentlich gerade erzählen? So, nenn das Kind beim Namen. Also ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, nicht die richtige Ansprache. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 zu Steffen Baumgart. Du verstehst die Trennung nicht, hast du gerade gesagt. Gehe ich mit. Ich bin mir aber nicht sicher, ohne mehr zu wissen, auch ich kenne keine Interna, aber so mein Gefühl sagt mir, dass die Trennung am Ende mehr von ihm ausging als
ja,
vom
das,
Verein.
Genau das wollte ich gerade so ein bisschen zwischen den Zeilen, weil das kann ja auch immer sein, ne, dass es so ein Stillschweigen darüber gibt, dass es dann heißt, ich sag jetzt nichts dazu, aber ich wollte eigentlich auch gehen. Ich weiß aber wirklich nichts Genaueres, keine Ahnung.
Ebenso nicht. Aber dieses Interview, was er damals gegeben hat, als er sich dann öffentlich zum ersten Mal über die Transferpolitik und damit ja über die Arbeit von Christian Keller beschwert hat, da habe ich gedacht, oh, so, das war für mich
ja,
so
ja, total,
erste,
ne? Am Geisbockheim
erste,
da dieses Interview. Ja, ja, da dachte ich auch, ui, das ist jetzt aber, das geht noch eine Woche.
Nächste Stufe, richtig, ja. Exakt, genau ja. Das habe ich auch gesagt. Und so war es ja im Grunde genommen dann auch. Und das war, glaube ich, schon so ein Hilfeschrei von ihm. Und ich glaube, das hat sehr viel gezeigt, was da im Innenleben gerade los ist und wie sich dann auch Steffen Baumgart in dem Verein gesehen hat. Ich glaube, auch der hatte das Gefühl, irgendwann, mir sind die Hände gebunden. Ich finde, man hat ihm am Ende auch angemerkt, dass er leer ist, energielos. Das, was ihn ausgemacht hat, das ist auch gebröckelt so. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen ans Limit gekommen. Nur dann, und da ist jetzt auch nochmal, ja, muss ich auch nochmal kritisch aus der Fanbrille dann irgendwie heraus argumentieren, wenn du an so einen Punkt kommst, erinnere dich an Max Eberl bei deinem Verein damals, wo du spürst, der Trainer kommt gerade irgendwie so auch ans Ende seiner Kräfte hier. Ja, wir befinden uns echt in einer schwierigen Phase, aber eigentlich brauchen wir diesen Mann, weil der ist ein Gesicht, genauso wie Max Eberl damals, der ist so wichtig für den Verein und so sehe ich auch Steffen Baumgart, der wäre so wichtig genau in der Phase jetzt gewesen. Ist es dann nicht in so ein kritischer Punkt in so einer Beziehung, wo du dann sagst, selbst wenn die eine Partei sagt, ich zweifle, ich weiß nicht mehr, ob ich das noch kann, ja, dann hast du 2 Optionen, entweder du sagst, alles klar, perfekt, passt, dann einigen wir uns, ne, gemeinsame Trennung, so, tschüss, Handtuch werfen, oder du sagst, nee, pass auf, ich bin zu 100% überzeugt von diesem gemeinsamen Weg. Ich stärke dir den Rücken. Sag du mir, was du als Trainer von uns, vom Verein brauchst und wir versuchen, gemeinsam Weg zu finden. So, und das wäre für mich in dem Moment, glaube ich, auch die bessere Entscheidung gewesen. Vielleicht hat der Verein das auch versucht, weiß man jetzt nicht. Wir kennen es nicht, die Hintergründe, aber so von außen betrachtet habe ich nicht das Gefühl, dass man da um diese Beziehung und um den Trainer gekämpft hat.
Ja, wahrscheinlich ist es wie oft, wie in jedem zweiten Unternehmen, wo es Probleme gibt und auch in Vereinen so, dass es dann wieder an Kommunikation interner Kommunikation mangelt. Das ist ja so oft das Problem.
Überall, Tommy, es ist immer Kommunikation. Ja. Im Privatleben, im Berufsleben.
Ja. Es ist immer die Kommunikation. Ich bin gespannt, wo es beim FC hingeht. Also, wenn man sich so die Tabelle unten anguckt, habe ich auch so einen Hot Take, wenn Union sein Nachholspiel gegen Mainz gewinnt, dann ist unten gefühlt die letzten drei alles schon geregelt, dass es für die letzten drei um Platz 16 geht, eigentlich schon durch, fast schon. Also natürlich, die Saison ist noch sehr lang, aber generell, ich wüsste jetzt nicht, wer von denen jetzt noch dann so eine Siegesserie hinlegen sollte. Ich bin gespannt. Union hat ja zwei Nachholspiele noch.
Ja, Union.
Bayern und Mainz. Mhm. Ja, deswegen.
Muss schon wieder passen am Wochenende. Ja, eben, das ist für die natürlich gerade im Abstiegskampf eigentlich gut, ne? Also ich weiß, oder? So psychologisch ist das schon gut, ne? Wenn du weißt, ich habe noch zwei Spiele mehr.
Und ja, genau, das glaube ich nämlich auch. Und dann hast du so Vereine wie den VfL Bochum, die einfach wie ein Eichhörnchen sich die Punkte sammeln und jetzt auch Stuttgart geschlagen haben. Stuttgart muss jetzt aufpassen, dass sie nicht wirklich in so einen Strudel geraten, der natürlich, in Gladbach haben sie ja wahnsinnig viele Chancen gehabt, ne? Also Gladbachs Heimsieg, die drei Punkte nehme ich gerne mit. Trotzdem war das ja auch ein Spiel, was gut und gerne auch andersrum hätte ausgehen können oder zumindest unentschieden. Stuttgart hatte viele, viele Chancen und Gyrassi ist halt nicht dabei. Und jetzt ist es aber, dann schlägt ja die Psychologie zu, ne? Dann verlierst du jetzt in Bochum mit so einer extrem langen Halbzeitpause und sonst was, so ein paar unglückliche Sachen, die dazukommen. Und dann kann es sein, dass du dich wirklich in so eine Krise so reindenkst, in so ein Gedankenkarussell kommst und dann, warte mal, war das jetzt vielleicht wirklich nur ein Strohfeuer, die Hinrunde? Weißt du, dass du dich plötzlich, mal gucken. Also das nächste Spiel ist wirklich sehr, sehr entscheidend, das VfB, glaube ich, wo jetzt die Reise hingeht.
Wie heißt dieses Syndrom? Da gibt es so eine
Hochstapler-Syndrom.
Ja, genau.
Imposter-Syndrom.
Danke. Ja. Genau, weil da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, manchmal bei Stuttgart, dass sie so ein bisschen über ihren Möglichkeiten gespielt haben in der Hinrunde. Mhm. Und jetzt ist genau das, was du sagst, wenn jetzt der Kopf angeht.
Mhm. Das glaube ich aber zum Beispiel nicht. Ich finde schon, dass die völlig zu Recht da oben stehen. Die waren spielerisch schon auch in der Rückrunde geil. Die Relegation war ja wirklich ein Klassenunterschied. Und dann gute Spieler geholt und das System einfach so beibehalten und ein toller Trainer und so das System durchgedrückt in allen Spielen und auch verdient die Spiele gewonnen. Und auch Leverkusen, gegen Leverkusen vorhin war das ein geiles Spiel. Und da hast du gemerkt, die sind auf Augenhöhe. Ich glaube nur, dass halt, wie es dann wirklich beim Fußball oder generell im Leben ja so ist, wenn du dann irgendwann dem Misserfolg glaubst oder der Krise glaubst, dann kann es halt wirklich sein, dass du in sowas reingerätst, weil du natürlich jetzt das Jahr beginnst mit zwei Niederlagen gegen Borussia Mönchengladbach und VfL Bochum, die jetzt bestimmt nicht so eingeplant waren, wenn du Champions League bzw. Europa League ziehen willst. Bin gespannt.
Ja, und du hast halt nicht mehr dieses mit uns rechnet keiner, sondern mit dir rechnet man jetzt als VfB Stuttgart so nach der Hinrunde. Und bist halt jetzt nicht mehr der Jäger, sondern der Gejagte. Und da sind wir auch wieder ganz schnell beim FC St. Pauli so. Das haben wir auch gesehen in den letzten Jahren, was das auf einmal mit einer Mannschaft dann vor allem mental machen kann. Ne?
Total.
Und nun Werbung.
Ich habe ein neues Lieblingstier. Ich sag's, wie es ist. Früher war es der Hund, ganz klassisch, dann das Wombat und so. Mittlerweile ist es der Raccoon. Finde ich ein sehr cooler englischer Begriff. Und Raccoon auf Deutsch ist der Waschbär. Ich mag Waschbären. Die haben irgendwie so einen eigenen Humor. Die wissen, was gut ist. Und sind eigentlich immer so unbewusst ganz witzige Tiere. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Und deswegen verstehe ich auch meinen heutigen Werbepartner Simon Mobile, dass sie sich den Waschbären als Testimonial ausgesucht haben. Und falls ihr nicht ganz zufrieden seid mit eurem Mobilfunktarif, dann guck doch mal, was Simon Mobile für dich hat. Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Ne? Deswegen Waschbär, der will von dem guten Zeug genug haben. So. Und da gibt es einfach viel Datenvolumen zum günstigen Preis, da greift der Waschbär zu. Und wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Weitere Vorteile von Simon Mobile, und das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer so risikoavers bin, man kann monatlich kündigen. Man ist halt nicht so in diesem fetten Vertrag direkt am Bein, sondern kann sagen, nee, das war doch nicht so meins, kündige ich jetzt und dann ist es auch vorbei. Es gibt Top-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G, All-Net-Flat gibt's auch und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei. Und für alle Neuen, wer jetzt auf Simon Mobile oder in der App mit dem Code COPPA2 abschließt, bekommt für die ersten 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt. Aber Achtung, das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig. Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/koppa und wie immer in den Shownotes.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Koppa TS.
Wer übrigens auch eine totale Wundertüte ist, nicht nur jetzt wieder VfB Stuttgart in der Rückrunde, ist jetzt immer auch als Person, ich habe es gestern 90 Minuten mir angeguckt, Mitchell Weiser, der
Phänomen.
Also ich habe mich da mal gerade so reinversetzt, schon, du bist jetzt Scout und siehst den in dem Spiel zum ersten Mal. Da denkst du dir, wieso ist der denn nicht der Stammaußenverteidiger von Deutschland? Also das ist ja einer der besten Spieler, die ich jemals gesehen habe auf der Position. Was ist denn das für ein Spieler? Der hat ja, also,
so gut, was
wie
du sagst.
Gut,
so
gut der war. Also der war ja wirklich so gut. Ja. Also jetzt mal, das hat ja der DAZN-Kommentator auch perfekt gesagt. Jetzt mal das Tor beiseite. Das Tor hat er ja auch noch gemacht, geschenkt.
Ja.
Aber auch ohne dieses Tor, was für ein Spiel. Also das W gestern in der Raute, da, das stand wirklich für Weiser. Das war ein Spiel. Unglaublich. Dann, die haben ja wirklich verdient 1-0 bei Bayern gewonnen. Wir haben mal anderthalb Jahren war ich in München im Stadion, haben wir 1-1 gespielt dort, haben lange 1-0 geführt, hätten fast einen Auswärtssieg mitgenommen, aber das lag daran, dass wirklich Jan Sommer, wie die Spinne bei Herr der Ringe, stand da und hat alles gehalten, alles. Und gestern war es ja wirklich so, dass es ein Spiel auf Augenhöhe war. Also Bremen hat ja verdient gewonnen, wir hätten nicht verdient gewonnen, Bremen hätte verdient gewonnen oder hat verdient gewonnen. Völlig aus dem Nix. Erstmal, also finde ich total spannendes Spiel, weil Bremen hat diese 3 Punkte auf gar keinen Fall eingeplant und Tuchel und Bayern haben gerade nach einem Trainingslager, das ja, kommt ja auch noch dazu, ne?
Mhm.
Dass du ja natürlich dann psychologisch einfach auf Null setzt in dem Moment, wenn du, mhm, also du denkst ja in dem Moment, okay, das hat gar nichts gebracht. Da völlig umsonst.
Vielleicht sogar im Gegenteil.
Ja, was natürlich, wenn mir ja natürlich Bayern verantwortlich sagen, nee, das ist langfristig gedacht, auch so ein Trainingslager, da hat man die Dinge ausprobiert. Aber so als Fan und vielleicht auch als Spieler denkst du in dem Moment, okay, 4 Tage Trainingslager, Portugal, 0-1 Bremen. So, weißt du? Und dann denkst du.
Perfekt.
Und das ist wirklich ein Spiel, was Tuchel und Bayern sicherlich auch nicht so eingeplant haben als Niederlage. Und jetzt so langsam wird's ernst für Leverkusen. Also gibt es einen Balkon, Rathausbalkon in Leverkusen? Weiß man da genaueres?
Ich halte mich jetzt als Kölnerin standesgemäß nicht so viel in Leverkusen auf. Deswegen kann ich dir die Frage nicht beantworten.
Mhm.
Aber sie hätten sich es auf jeden Fall verdient. Also das kann ich auch neidlos anerkennen. Das, was die sich da zurechtspielen diese Saison. Ich gönn's ihnen hart, wirklich. Ich hoffe, dass da nicht die Birne angeht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm. Weil jetzt kommen wir so langsam in so eine Phase der Saison. Jetzt können wir ernsthaft darüber sprechen, so über Thema Meisterschale. Vor allem, weil die Bayern halt echt einfach Punkte liegen lassen. Boah. Ich hoffe, die können es zu Ende spielen.
Oh. Vor allem, es heißt, es gibt ja immer diese Floskel jetzt nach dem Last-Minute-Sieg in Augsburg oder auch Last-Minute-Sieg in Leipzig. So, wenn du solche
Spiele musst du gewinnen.
Genau, wenn du die gewinnst, dann wirst du Meister. Aber das halte ich für Floskel. Was ich aber nicht für eine Floskel halte, ist, was ich sehr gruselig fand zugunsten Leverkusens, war, die erste Halbzeit war furchtbar schlecht gegen Leipzig.
Was sagt
und dann,
Alonso der Mannschaft in der Halbzeitpause?
Genau, dass sie das.
Dass die so rauskommen.
Genau, und dann vor allem gegen so eine Truppe wie Leipzig. Die haben ja jetzt nicht irgendwie, es war jetzt nicht Pokal erste Runde, man liegt 1-0 hinten gegen Groß Asbach und sagt, Leute, jetzt machen wir hier Arsch hochkrempeln, gibt's ja wohl gar nicht. Und das reicht dann ja schon. Sondern das wird taktisch sowas von verändert, die Truppe in dem Moment, und dann gewinnen die, und dann sind einfach ein anderes Gesicht in der zweiten Halbzeit. Das war nicht nur Mentalität, sondern das war auch sportlich ein anderes Gesicht. Und das macht mir eher Angst.
Exakt, also, das war genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe in diesem Spiel. Ich dachte mir auch, wie kannst du, was? Ich hätte so gerne Mäuschen gespielt in der Kabine in der Halbzeitpause. Was hat Alonso, ich meine, das ist ja eh für mich ganz viel Alonso, dieser Erfolg gerade. Also es ist für mich eine Faszination, dieser Trainer. Und ich hätte so gerne da mal wirklich reingespinkst und gehört, was der Mannschaft in der Halbzeitpause gesagt hat, dass die so wieder auf den Platz kommen, weil das waren 2 unterschiedliche Truppen, die da gespielt haben. Und in der Woche zuvor haben sie ja schon gewackelt, ne? Also da war ja schon so ein Duselsieg, den man sich aber dann auch wieder erarbeitet. Und guck mal, es sind jetzt 2 Tore in der Nachspielzeit, mit denen sie dann die Partie doch noch gewonnen haben. Und bei Bayern spricht man immer vom Bayern-Dusel, aber irgendwo musst du ja auch dann mal sagen, immer Glück ist Können. Und das erarbeitet man sich auch ein Stück weit. Und
total,
das zeugt, finde ich, auch von krassem Selbstvertrauen, vielleicht ist das das richtige Wort, sowas in der Mannschaft einfach steckt, dass du sagst, wir spielen bis zur letzten Sekunde, spielen wir mit 110%, weil wir wissen, wir können dieses Spiel hier noch gewinnen.
Ja.
Und das tut sie gerade auch. Und das ist schon, das sagt schon viel aus über die Mentalität, die in dieser Mannschaft gerade steckt.
Mhm, total. Es bleibt spannend. Und jetzt wird's wirklich richtig spannend, weil jetzt haben sie einen Vorsprung ausgebaut in dieser Situation. Das ist schon wow.
Mhm. 10. Februar ist direktes Duell, ne?
Mhm. In Leverkusen. Mhm. Da ist Karneval. Danke nochmal die DFL. Also
ein Tag vorm Super Bowl. Ich bin auch in Vegas.
Aber da denke ich manchmal auch bei der DFL immer so rheinische Heimspiele. Obwohl, du kannst auch nicht alle aus, du kannst ja nicht Köln, Gladbach und Leverkusen alle ein Auswärtsspiel, ein Freitagsspiel verpassen oder so. Aber dieser Karnevalssamstag, das ist schon, also ich glaube, jeder zweite Leverkusen-Fan steht da im Piratenkostüm und hält sich ein Auge zu, weil er so voll ist und guckt dann ein Spiel gegen Bayern. Das wird auf jeden Fall eine spannende Partie. Wird interessant. Kommen wir mal zu unseren Rubriken.
Der Topmöller der Woche.
Wir gießen unseren Baum mit deinen Tränen, in unseren Herzen wirst du ewig leben. Das haben die Fans von Hertha BSC auf ein Banner zu Ehren von Kai Bernstein geschrieben und soll hier einfach stellvertretend dafür stehen, wie würdevoll und nahbar der Verein, die Fans und das nahe Umfeld mit dem Tod des Präsidenten umgegangen sind. Deshalb geht unser Topmöller diese Woche natürlich an Hertha BSC.
Der Flopmöller der Woche.
Der saudi-arabische Fußball, wirklich, der ist gar nicht so toll, Jana, wie man denkt. Denn der Kicker schreibt, war die Europarückkehr von Jordan Henderson möglicherweise erst der Anfang? Der Verdacht liegt zumindest nahe, wenn man die jüngsten Aussagen von Laporte zum Beispiel vernimmt. Der Spanier beschwerte sich in einem Interview mit AS über die Arbeitsbedingungen vor Ort. Geil auch, dass ein Fußballer sich über die Arbeitsbedingungen in Saudi-Arabien beschwert. Will ich auch mal ganz kurz einfach so kurz stehen lassen für 2 Sekunden, warte. So, über die Betreuung und dass er mehr als 3 Stunden am Tag im Auto säße. Nicht ausgeschlossen, dass der Teamkollege von Cristiano Ronaldo das Weite sucht. Ja, wie bereits Jordan Henderson, wie vielleicht auch Karim Benzema, sieht ein bisschen so aus, als hätten die Stars schon keinen Bock mehr auf die Fantasieliga dann Saudi-Arabien. Da wird sich nicht genug gekümmert, Jana. Weißt du, was ich da für einen Dad-Joke anbringe? Service-Wüste. Weißt du? Aber wirklich.
Aber der war gar nicht so schlecht.
Jetzt bringt dem Henderson doch mal deine Fanta ans Bett und dem Laporte und so. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Er wird sich nicht drum gekümmert.
Das ist eine Zumutung. Nee, finde ich auch. Das ist echt eine Zumutung.
Nur irgendwie die IBAN-Nummer rüberschieben reicht nicht. Man will da auch mal eine Massage kriegen vom Scheich und so. Das kann nicht sein. Aber Henderson, ich glaube, der steht jetzt manchmal in Amsterdam in seinem Penthouse und guckt so ein Spiegel und sagt so, was war das eigentlich das letzte halbe Jahr? Oder was hat mich denn da geritten? Hör mal.
Ah, ja gut, aber dann guckt er aufs Konto. Ganz schnell auf sein Konto.
Ja, genau. Ach ja, das war's.
Das war's.
Genau. Ja, stimmt. Und der war auch arm vorher, ne? Der war auch so arm vorher, der arme Kerl. Das hat ja wirklich in Liverpool, sehr Stadt voller reicher Menschen, nicht für 2 warme Mahlzeiten am Tag gereicht, was er da bei Liverpool verdient hat, muss man dazu sagen.
Ja.
Deswegen, das war schon notwendig, dass er da hingeht und jetzt in Amsterdam kann er sich vielleicht auch mal eine 3-Zimmer-Wohnung dann nehmen. Hoffe ich für ihn.
Ja.
Oder? Wir drücken
mit dem
die Daumen.
Fahrrad fahren und muss nicht 3 Stunden im Auto sitzen.
Ja. Und die fahren ja auch so Scheißautos. Ne? Der Laporte sitzt ja auch dann ewig auf der Rückbank hinten im Twingo, das weiß man. Aber der Baujahr 92. Ne?
Eingequetscht mit 4 anderen Mannschaftskollegen,
ja.
Ne?
Ja. Also da kann ich wirklich, ich fahr nicht mit so teuren Autos, ich fahre mit dem Taxi zur VIP-Loge. Das will ich nochmal dazu sagen. Ich bin hier ich leide, Jana. Das sieht wieder keiner. Ne? Ich mache auch kein Interview mit der ARS, nur weil ich da irgendwie das Bier nicht in der VIP-Loge neben Frau Odegaard trinken darf draußen, weißt du? Mache ich aber auch mal irgendwann. So geht's nämlich nicht mehr weiter.
Man muss auch mal den Fan hier irgendwie berücksichtigen.
Wirklich?
Also, ja.
Nee. Fußball muss bezahlbar bleiben in der Box. Kein 20 für einen Tonic, sag ich. So, Jana, das waren unsere beiden Rubriken. Ey, was wir übrigens am Anfang von Copper TS gemacht haben, in der ersten Folge, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da habe ich so ein paar Prominente gefragt, was die denn so erwarten von der Saison, weil es wird ja immer, da wart ihr im Doppelpass ja auch immer, glaube ich, ganz gut, habt immer so Expertinnen und Experten gefragt, wer wird Meister, wer steigt ab, was glaubt ihr denn, wer wird Torschützenkönig, wer wird der erste Trainer, der entlassen wird, ist ja alles total egal, ist ja alles total langweilig. Wir hatten mal gedacht, komm, wir fragen mal einfach, wer wird Zehnter oder wer wird viertbester Torschütze oder wer kriegt die meisten roten Karten? Dann haben wir ein paar Leute gefragt und das ist mir nämlich immer ganz lieb, die Hamanns dieser Welt und so, die hauen ja am Anfang der Saison immer irgendwas raus im Interview und das wird ja gar nicht mehr überprüft. weißt du, dass vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Bruno Labbadia gesagt hat, Heidenheim wird Meister oder so, weil, sondern das sagt er dann und dann gibt's eine Schlagzeile und es wird gar nicht überprüft. Wir machen das aber ganz kurz mal. Wir machen mal kurz einen aktuellen Stand. Das ist nämlich jetzt die Mitte der Saison und es ist so, es hat niemand recht bislang in irgendeiner dieser Rubriken. Also wir haben ja gefragt, Alaba, Kebekus, Moritz Wagner, Toni Kroos, Esther Selacek, Claudio Pizarro, Christian Ulm, die haben wir gefragt. Und aktuell 10. ist Wolfsburg, viertbester Torschütze ist Boniface, die meisten roten Karten haben Lacroix und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Magliza von Darmstadt. Ja, hat bislang keiner richtig. Also Kebekus hat gesagt, 10. wird auf keinen Fall Gladbach, weil viel schlechter. Moritz Wagner hat Werder Bremen vermutet auf Platz 10. Nah dran auf jeden Fall. Mhm. Toni Kroos hat Gladbach da gesehen, auch nicht weit weg. Und so weiter und so fort. Ganz lustig, Claudio Pizarro hat gesagt, 10. wird Stuttgart, weil die finden ihre Stabilität nicht. Sie werden sehr gut anfangen, aber dann abschmieren.
Oh, aber das ist ein Hot Take, der ist noch sehr hot.
Da müssen wir mal drauf achten.
Den legen wir aber nochmal in die Eistonne. Der könnte noch...
Oder? Christian Ulm hat gesagt Köln. Und was würdest du dafür geben, Jana? Welchen deiner zahlreichen Jobs würdest du abgeben dafür, dass der FC 10. wäre?
Oh ja, tatsächlich. Aber ich möchte nochmal betonen, ne, wir hätten 12 Punkte mehr auf dem Konto, wenn wir jede Führung ins Ziel gebracht hätten.
Das
da
stimmt.
Wären wir auf Platz 10.
Das stimmt. Da gilt aber auch das alte Sprichwort von meinem alten hätte. Fußballtrainer. Hätte meine Tante Eier, wäre es mein Onkel. So.
Genau, meine Oma hat immer gesagt, wäre ich gelb angestrichen und hätte 4 Räder, wäre ich auch ein Postauto.
Ja, so. Das ist auch so. Viertbester Torschütze, Boniface auch niemand auf dem Schirm. Alaba hat gesagt, Gnabry, Kebekus hat Füllkrug gesehen und Wagner, Harry Kane und so weiter. Und Christian Ulm hat Reumakai vermutet als viertbesten Torschützen.
Das ist gut.
Und rote Karten auch, hätte ich da auch das getippt, was Kebekus gesagt hat, nämlich Granit Xhaka. Ist aber nicht führend. Und Christian Ulm hat da gesagt, unter anderem Marc van Bommel. Aber wir bleiben dran. Esther Selacek hat Kim gesagt, Pizarro, Rani Khedira. Vielleicht entwickelt sich's noch so. Vielleicht sind unsere Expertinnen und Experten doch Experten und Expertinnen. Wir werden es am Ende der Saison sehen. Wir gucken da genau drauf.
Aber apropos Claudio Pizarro, so schließt sich der Kreis, Tobi. Beim letzten Sieg von Werder Bremen gegen den FC Bayern München 2008 war Claudio Pizarro noch mit im Kader bei Werder Bremen. Ebenso wie Frank Baumann, Per Mertesacker, Naldo, Diego. Oh. Diego, ich war so ein Diego-Fan.
Diego war doch unser Taylor Swift, der war doch mal mit Sarah Connor zusammen.
Ist es so?
Ja, die hatten
die eine Liaison?
Das müssen wir natürlich.
Ich weiß nur, dass die Schwester von Sarah Connor war mit Pekka Lagerblom verheiratet.
So.
Und der hatte sie auch auf dem Unterarm tätowiert.
Na, ich hab Pekka Lagerblom auf dem Unterarm tätowiert. Aber Ludovic Magnard habe ich auch unter, das hab ich verwechselt die immer. Nee, aber ich glaube, wir müssen natürlich medienrechtlich überprüfen, nicht, dass ich jetzt irgendwie von Scherz Bergmann Anwalt bekomme, das darf man nicht sagen, Sarah Connor und Diego miteinander was hatten, aber ich glaube, in der Bunden und so, wir werden das natürlich ergoogeln, ich glaube, die hatten mal eine Liaison, ist doch auch cool, wäre doch ein schönes Paar, ist doch cool.
Deutsche Taylor Swift und Travis Kelce, Diego
absolut.
Und Sarah Connor.
Ja klar, Just One Less Dance. Klar. Worüber hatten wir gerade nochmal geredet? Ich bin völlig von den Socken.
Ich hatte dir so ein paar Namen aus dem Kader gedroppt.
Ah ja, genau. Mach mal weiter, wer ist da noch dabei?
Mesut Özil natürlich.
Natürlich.
Trainer natürlich der legendäre Thomas Schaaf.
Ja.
Ja.
Das war eine geile Truppe.
Naldo.
Boah.
Wer war noch so dabei?
Naldo, ey. Was ein
das
Schuss.
Das war schon eine geile Truppe.
Was ein Schuss.
Und in dem Jahr sind die nicht in der Saison auch, wann sind die Pokalsieger geworden? 2009, oder?
Ja, und 2-4, Double. Ja, und Werder Bremen auf jeden Fall kann man immer mal auf einer Party anbringen, den Fun Fact. Also das sorgt jetzt nicht dafür, dass einem die Herzen zu fliegen, aber man kann sein Nerdtum ein bisschen abkulten. Werder ist die letzte Mannschaft, die im UEFA-Cup-Finale stand, nämlich gegen Donetsk. Danach hieß das Ding dann Europa League. Und der erste Europa-League-Sieger war dann, ich glaube, Atletico gegen Fulham in Hamburg. Aber davor, das letzte UEFA-Cup-Finale war Werder Bremen gegen Donetsk, haben sie gegen Donetsk verloren. Kannst du mal sehen, Jana. Wenn ich das jetzt auf einer WG-Party, wenn ich cool mit den Ellenbogen so auf der Spülmaschine gehabt hätte und das gesagt hätte mit dem Rigo in der Hand, hätte ich gesagt, boah, der Tommy, das ist aber auch einer, du.
Hätte ich direkt nochmal 2 von den Tonics geholt. Für ein 20.
Wollte gerade sagen.
Ja.
Aber generell habe ich ja immer mal ein paar spannende Fakten anzubringen. Und ihr demnächst auch, weil ihr hört ja, demnächst, das ist ein Fehler von mir, den sage ich immer, demnächst, Jana, demnächst heißt das, ne?
Ja. Nicht mit X't.
Ja, wirklich. Das ist ja furchtbar. Demnächst könnt ihr dann auch immer angeben auf WG-Partys und so. Ich bin auf keine mehr eingeladen. Gibt's das überhaupt noch? Ich bin sowieso ein Boomer, der sagt, hey, Kids, wollen wir nicht noch auf einen frechen Schwof heute Abend gehen und abhotten? Weil ich bin natürlich nicht mehr auf solchen Feten. Aber da könnt ihr dann bald angeben mit geilen Statistiken. Weil ich habe ja hier diese Rubrik, wo ich mit so ein paar Sachen einfach ein paar Fakten raushaue, über die wir jetzt nicht reden konnten, die aber auch irgendwie erwähnenswert. Mein Gott, was ist denn heute los? Und zwar in der Rubrik
Statistik Töfting und Archiv Eigenrauch.
Emilio Nsue, Nationalspieler von Äquatorial Guinea, ist mit 34 Jahren der älteste Spieler, dem je ein Hattrick beim Afrika Cup gelungen ist. Das einfach mal so zwischendurch raushauen. So, wir sitzen in der KVB in Köln, der Frau gegenüber sagen, nehmen Sie meinen Express runter. Wussten Sie das eigentlich von Emilio Nsue? Das ist aber was. So, Jis Hornkamp von Herakles Jis Hornkamp, eigentlich nach Rocco Reitz der zweitbeste Pornoname, muss ich sagen. Jis Hornkamp von Herakles Almelo hat die schnellste gelbe Karte für einen Eingewechselten in der Ehrendivise kassiert. Er brauchte 9 Sekunden. Das ist ja doch nur 9 Sekunden für eine. Alter, das ist aber krass.
Ja, was machst du denn da? Kommst du auf den Platz und trittst erstmal jemanden hinten in die Wade, oder was?
Na klar. Oder direkt ein taktisches Foul im Mittelkreis. Das finde ich auch gut. José Mourinho ist bei der AS Rom entlassen worden. Zuvor hatte er den ersten Titel seit 1961 nach Rom gebracht, als er die Conference League 2022 gewann. Ein Jahr später führte er den Club sogar noch ins Europa League Finale, also 2 europäische Finals hintereinander. Aktuell ist Rom 8. der Serie A. Übrigens, das ist etwas, das hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm. Dadurch, dass nämlich Francesco Totti immer bei Rom war, hatte Rom ja immer dieses, das ist ein Top-Verein. Ding für mich. Weißt du, ich hatte immer so dieses AS Rom, auf jeden Fall. Ich hatte nicht, bis Mourinho das Ding geholt hat, die Conference League, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass die ja so gar nichts gewonnen haben. Das ist ja so echt so das Tottenham Italiens. Das ist ja wirklich, das ist wirklich krass. Ich wusste das nicht. Ich dachte immer, Rom dauernd ist die Mannschaft und so, auch international in den 70ern bestimmt und so. Nix. Seit 61. Wahnsinn. Also, da hat Mourinho wirklich große Fußstapfen hinterlassen. Mit seinem Tor zum 1-0 gegen Syrien hat Jackson Irvine vom FC St. Pauli die australische Nationalmannschaft vorzeitig ins Achtelfinale des Asiencups geführt. Das ist schon sein 2. Treffer beim Turnier. Mo Salah ist bereits zurück in Liverpool. Der Ägypter soll dort seine Verletzung aus dem Afrika-Cup auskurieren, könnte aber zurückkommen, sollte Ägypten das Halbfinale erreichen. Das finde ich auch krass.
Ja, was ist das denn?
Wahnsinn, ne? Also mittendrin einfach mal so nach Liverpool und dann
wirst mal wieder fit, Junge, und dann kommst du wieder.
Ja, vor allem kann man die Ärzte dann nicht auch einfliegen, so ist das nicht eher dann immer so eigentlich Usus? Oder,
also wenn du deinen Friseur einfliegen kannst, würde ich jetzt mal sagen, könntest du jetzt auch einen Arzt einfliegen lassen, aber ich weiß es nicht.
Ich glaube, Mo Salah hat seit 15 Jahren keinen Friseur mehr einfliegen lassen, wenn ich mir seine Haare anschaue. Apropos, Sadio Mané traf in der Nachspielzeit zum 3-1 für Senegal gegen Kamerun und ist damit bereits fürs Achtelfinale des Afrika Cup qualifiziert. Und jetzt hier, du hast es eben schon gesagt, Werder Bremen, was eine Truppe. Das letzte Mal, dass Werder Bremen gegen die Bayern gewinnen konnte, ist fast 16 Jahre her. Es war im Jahr 2008. Die Torschützen, Rosenberg, Naldo, Özil, Pizarro, Rosenberg und zweimal Borowski. Jetzt fragst du dich, hä? Das Spiel ist 5-2 ausgegangen, das waren doch nur Werderaner.
Und nun Werbung.
Leute, kennt ihr das auch, wenn man irgendwie durch Social Media scrollt und dann werden einem wegen des Algorithmus so geile Kochvideos gezeigt und wieder Leute rumzelebrieren und sonst wie. Und Stefano Zarella hat mal wieder aus wenigen Zutaten irgendwie so ein halbes Fine-Dining-Menü kredenzt. Und dann gucke ich in meinen Kühlschrank und dann ist da Licht und Senf und noch so eine Curry-Grillsoße von der WM 2010. Und dann gucke ich in meinen Vorratsschrank, dann sind da so ein paar angebrochene Cashews, liegen da traurig rum außerhalb der Packung. Und dann denke ich immer so, ja, wie soll ich denn jetzt kreativ werden? Und da kommt mein heutiger Werbepartner ins Spiel. Keine Ahnung, warum ich jetzt so hochrede. Aber es ist HelloFresh. Ich bin HelloFresh-Fan. Weil HelloFresh nimmt dir genau diese Kreativität ab. Wow! Und das ist doch was. Und gemeinsam mit HelloFresh kannst du quasi kreativ sein, weil bei HelloFresh, da gibt es jede Woche über 40 abwechslungsreiche Rezepte und daraus könnt ihr dann für euren Geschmack einfach das Beste raussuchen. Also da ist für jeden was dabei. Melted Cheese Bacon Burger mit Bio-Rinderhack, Wahnsinn. Scharfes Curry mit Smashed Potatoes ist dabei. Japanische Sakura Bowl mit pinkem Reis. Keine Sorge, es ist nur Reis, es ist kein Trikot, nicht wieder ausrasten. Und das Ganze eben ohne Planungs- und Einkaufsstress, weil das meine ich. Die leeren Schubladen Schubladen zu Hause sind dann nicht mehr so schlimm. Der leere Kühlschrank, das ist alles nicht mehr so schlimm, weil die liefern das ja. Also die HelloFresh-Leute liefern das nach Hause. Ihr müsst auch keine Angst haben, dass ihr das nicht zubereiten könnt, weil da sind ja Rezeptkarten dabei. Und mit den Rezeptkarten kann man die Gerichte dann ganz einfach und schnell zubereiten. Das kann wirklich jede und jeder, sogar ich. Also wenn ich das hinkriege, dann kriegt ihr das zweimal hin. Und mit der Kochbox erlebt ihr täglich eine kulinarische Reise durch die Welt, von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen, weil man dann einfach immer mal wieder was Neues kocht, auf das man nie gekommen wäre selber. Und mit dem Code COPPATS, alles groß geschrieben, COPPATS, also COPPATS, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen und Kunden. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den sehr medium gebratenen Shownotes.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit COPPATS.
Und das ist etwas, das ich völlig vergessen habe, Jana, dass ja Tim Borowski ein Jahr bei Bayern München gespielt hat. Ich habe es nicht mal auf dem Schirm gehabt.
Nee, krass.
Der hat ein Doppel.
5-2 ist es ausgegangen.
Werder hat 5-2 gewonnen. Und Tim Borowski als Ex-Werderaner, das sind wieder Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Hat Tim Borowski den Doppelpack gemacht. Und ich dachte, wie Borowski? Aber ja, der war ja ein Jahr bei Bayern. Was dann, im Fußball heißt es dann oft Missverständnis. Das war, wenn ein Wechsel nicht geklappt hat, Missverständnis.
Ja.
Und ich glaube, der Bankberater von Tim Borowski hat gesagt, nö, ist ja eigentlich gar kein Missverständnis, wenn ich mir das hier so angucke. Hat sich schon gelohnt.
Genau, der hat nochmal aufs Konto geguckt und hat gesagt, nee, das war echt ein sehr lukratives Missverständnis. War das in München oder in Bremen, das Spiel?
Ja, das war in München. Aber das ist toll, oder? Dass man das liebe ich so, wenn man sich mit Fußball beschäftigt, dass einem diese Sachen dann wieder so bewusst werden. Dass, Tim Borowski bei Bayern gespielt hat oder eingangs in dieser Folge, dass wirklich, ich habe mich dann nochmal damit beschäftigt, Markus Lanz sagt immer, er hat sich mit etwas beschäftigt, er hat es nicht gelesen, ich habe mich damit beschäftigt mit der Arsenal-Saison 2003, 2004, dass sie wirklich kein einziges Spiel verloren haben, Jens Lehmann jedes Spiel gemacht und so, solche Sachen dann nochmal nachzulesen, das ist einfach geil, das liebe ich so im Fußball.
Ja, Jana. Ich bin auch nicht der größte Fan von so Statistiken, aber ich finde, wenn dann so Ereignisse passieren, wie jetzt dann dieser Sieg der Bremer gegen die Bayern und dann liest man sowas wie, ey, letzter Sieg 2008. Oh Mann, ey, zum einen merkst du dann, wie alt du bist, weil du dich echt noch dran erinnern kannst.
Für mich 2 Jahre her. Ich denke, ich rechne immer bis 2010.
Ist so. Ja. Ist so. Du denkst dann so, was, Alter, 2008? Ja. Genau. Und zum anderen, wie du sagst, dass man sich dann an so Dinge erinnert, die man überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ja, herrlich. Ich liebe diese Kategorie, weil ich finde so unnützes Wissen, so Fun Facts. Ich nehme die ja dann auch immer, wie man das als Journalistin macht, ne? Zwei-Quellen-Prinzip. Mhm. Quatsch, Schwamm drüber. Wenn du mir sowas erzählst, ist das für mich bis ans Lebensende gesetzt. Ne? Das erzähle ich jetzt überall.
Das ist verständlich.
Nächste RTL-Besprechung, ne? Das ist jetzt, komme ich mit so ein paar Facts um die Ecke.
Selbstverständlich, das würde ich mir wünschen. Jana, das war wieder eine große, große Freude mit dir, hier über Fußball zu quatschen. Ich drück deinem Verein im 1. FC Köln, kann ich natürlich qua Fanliebe nicht die Daumen drücken, hoffe aber einfach, dass es dir gut geht, wenn du an Fußball denkst. Und damit ist doch schon alles gesagt. Und ich hoffe, dass du ein bisschen zum Schlaf kommst. Gehst du jetzt nochmal ins Bett oder wie läuft das?
Dadurch, dass ich ja nach
Amerika... Oder hast du schon zu viel Kaffee-Hype?
Ja, das auch für den Podcast jetzt, aber es ist egal. Ich glaube, ich habe so ein Müdigkeitslevel erreicht.
Ja.
Da ist auch Kaffee... Hilft da nicht mehr. Ich fliege ja nach Amerika, deswegen habe ich jetzt einfach gedacht, ich bleibe in dem Rhythmus. Ich hau mich jetzt aufs Ohr.
Ja.
Und dann bin ich ab jetzt eine Nachteule.
Wann fliegst du?
Am Donnerstagmorgen.
Oh, von wo? Frankfurt?
Düsseldorf.
Düsseldorf. Kann man auch direkt nach Amerika fliegen oder musst du nach London noch vorher?
Ich mache irgendwie über Kopenhagen, weil wir wussten ja bis dieses Wochenende nicht, wohin es geht.
Ja.
Deswegen hatten wir irgendwie mehrere Flüge gebucht und müssen auch dann in den USA nochmal eine Kurzstrecke irgendwo hin.
Okay.
Aber ich glaube, ich habe jetzt Düsseldorf, Kopenhagen, New York.
Okay. Wunderbar.
Ja.
Ich will dir jetzt keine Angst machen. Ich hatte unlängst jetzt den schlechtesten und wirklich schlimmsten Flug meines Lebens. Ich bin von London nach Dublin. Ich bin gerade in Irland. Und das wünsche ich keinem. Also hier ist ja gerade dieser Sturm, der, glaube ich, jetzt Deutschland gerade erreicht. Das war heftig. Das war wirklich ein heftiger Flug. Ja. Aber also dir einen guten Flug, Jana.
Toll, danke, Tommy. Mega.
Viel Spaß über dem schwarzen Atlantik dann da irgendwo nachts. Wird schon alles gut gehen. Mein Gott.
Runter kommt man immer, ne?
So, ja, absolut. Jana, vielen, vielen Dank. Nächste Woche, wie gesagt, das ist die ganz besondere Folge. Da rede ich hier ganz lang und breit mit Kai Havertz. Da freue ich mich sehr drauf. Der hat sehr viel erlebt in seinen jungen Jahren schon. Ist ein sehr, habe ich da wieder gemerkt, als wir uns nach dem Spiel unterhalten haben, ein sehr reifer Mensch für sein Alter. Wirklich ganz, ganz toller Typ. freuen wir uns alle drauf. Dir alles Gute, bleibt gesund und euch zu Hause folgt uns auf Instagram. Koppertes heißt die Seite und folgt natürlich Jana Wosnitzer und schaut sie euch an bei RTL, NFL und ja, schöne Woche euch. Nächste Woche ist wieder Fußball, da freuen wir uns alle drauf. Tschüss.
Tschüss, hat großen Spaß gemacht.
Neue Folgen von Koppertes gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Koppertes ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turid Knag, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau.
Mhm.
Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker
ist. Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Dass du es postest.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.